Tobi, wir laufen wieder.
Na, endlich.
Na endlich? Wieso na endlich?
Jede ich Woche? Freu mich immer. Ja, ich also, freue mich immer, auf den Tag.
Wie geht's dir heute?
Müde, wie immer. Ja. Und gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Ich hatte ein bisschen Erkältung. Aber ich wollte unbedingt heute kommen und hier sein. Den Gast konnte ich mir nicht entgehen lassen.
Bist wieder auf dem Dampfer, sagt man, ne?
Ich bin wieder auf dem Dampfer, so einigermaßen, ja.
Aber trotzdem finde ich, an der Stelle könnten alle, die das hören, mal die Mailbox vom Tobi mit gute Besserung vollschreiben. Oder danke, dass du wieder da bist. Und dass du wieder fit bist.
Ja.
Wir haben einen Gast, er ist, sagen wir mal so schön, in Sigis Bar gestolpert. Heute ist der Hoffi bei uns.
Gute Männer, freue mich da zu sein.
Wie geht's dir?
mir geht's ja meistens gut, dummerweise. Nicht mit 25 geht's mir immer gut.
Stimmt. Das hast du gut aufgegriffen. Genau. In Sigis Bar sind alle 25. Dir geht's gut, du bist nicht müde.
Nee. Also mir geht's tatsächlich, versuche ich so, also mir geht's eigentlich immer gut. Mich fragen immer die Leute, warum, wie es dir geht, und ich sage immer, mir geht's ganz gut.
Bist du auch ein fitter Kerl, oder?
Ich versuche fit zu bleiben auf jeden Fall, aber erstmal denke ich halt grundsätzlich positiv und ich mag das immer nicht, wenn die Leute, ich finde es gut, wenn man fragt, dass Leute sozusagen sagen, also wirklich, das muss ich echt sagen, hier, wie geht's dir? Und dann entweder wirklich sagen, es geht mir nicht gut, das finde ich ehrlich, aber dieses obligatorische gut. Mir geht's meiste Zeit sehr gut.
Ich bin
ein glücklicher Mensch.
Bevor ich ganz kurz gleich zu einer Beschreibung komme, die mir jetzt zu dir so direkt einfällt, finde ich, weil du das gerade gesagt hast, das Thema sehr, sehr wichtig. Also ich finde es einmal sehr wichtig, dass Leute, wenn sie fragen, wie geht's dir, es ernst meinen. Ne?
Genau, so sehe ich es auch. Also sie sollten es ernst meinen, aber es ist eigentlich nur eine Einstiegsfloskel. Und das
genau,
ist
es ist oft eine Floskel oder wird als Floskel benutzt, aber ich finde es wichtig und ich finde, dann sollte man auch, wenn es einem scheiße geht, sagen können, ja, mir geht's halt heute nicht so gut, weil, und dann, wenn der Gegenüber das ernst gemeint hat, dann sollte er auch offen für das,
ja,
für die Antwort sein, ne?
Das sollte, also sehe ich genauso. Das Problem ist, dass man daran nicht denkt. Also ich glaube, wenn man jemanden nur einfach so sagt, wie geht's dir, rechnet man ja immer mit dem gut und man kann nicht umgehen so gut mit, wenn der sagt, es geht nicht mehr so gut. Dann haben viele Menschen, habe ich gemerkt, ich hatte beruflich damit zu tun.
Ja.
Also das heißt, ich kann vielleicht darauf eingehen, weil ich muss immer Leuten fragen, wie es geht, wie geht's dir, und den meisten Menschen, die zu mir kommen, denen geht es nicht ganz so gut. Und deswegen kann ich da, aber es ist schade. Ich finde es auch schade, dass man das, aber es ist halt so. Mein Gott, Smalltalk ist manchmal erstmal eine Einstiegsgeschichte.
Ja, und weil du, wie du sagst, es als Floskel benutzt wird. Mhm. Und man, wenn man fragt, nicht mit einer ehrlichen Antwort unbedingt rechnet, sondern einfach, ja, super, so, alles spitze.
Genau, damit sind alle fein und das war's. Aber wenn mal wirklich jemand sagt, mir geht's wirklich gut. Wenn es mir nicht gut gehen sollte, habe ich mich schon mal gefragt, ob ich es eigentlich sagen sollte.
Kommt drauf an, wer fragt wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Ich weiß es nicht. Ich kann, ja. Zum Glück geht's mir gut.
Sehr gut. Das ist doch schön, und du bist in Sigis Bar. Also ich mein,
bei euch, ihr seid sehr, sehr sympathische Menschen. Ich kannte euch nicht, Wahnsinn.
Es ging auch noch niemandem schlecht in Sigis Bar. Doch vielleicht danach ab und zu so.
Mir geht's auch nicht schlecht, ich bin halt müde.
Genau, müde ist ja nicht schlecht.
Dauerzustand.
Nein, genau, müde ist ja nicht schlecht. Du hast gerade angesprochen, weil du beruflich damit zu tun hast, mit der Frage auch, wie geht's Ihnen oder wie es den Leuten geht, die zu dir kommen. Da können wir kurz schon mal darauf einsteigen, dass du kurz einfach mal, wenn du Lust hast, darüber zu sprechen, was du machst.
Beruflich. Genau, also ich bin Physiotherapeut und da speziell noch Boba-Therapeut, und wir haben die geilste Praxis der Stadt natürlich.
Ja klar.
Nein, also es ist so, ja,
Boba-Therapeut,
ich wollte es gerade, genau, sehr gute Frage. Boba-Therapeut ist speziell was? Boba Fett. Bobart ist ein Name, Karel Bobart ist
okay.
Bobart, genau.
Ja.
Wir haben uns spezialisiert auf die Behandlung neurologischer Patienten, also schwerst betroffener Patienten, Schlaganfall, MS. Mhm. Also schon Krankheitsbilder, die nicht sozusagen im alltäglichen physiotherapeutischen Fokus sind, würde ich sagen. Leider. Deswegen sind wir so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal in der Stadt, weil viele Rollstuhlfahrer sind für andere Praxen ein Problem, und wir sind alle Profis in dem Bereich und haben tatsächlich eine geile Praxis, ehrlich gesagt, im Nordend. Neuroort heißt die Praxis.
Geil.
Und haben mega tolle Patienten. Und ich liebe diese Arbeit. Tatsächlich, richtig. Also ich habe eine Berufung gefunden. Ich habe mich oft gefragt, was heißt eigentlich Berufung oder Beruf. Ja. Ich würde es wieder machen.
Das ist auch schon mal gut, wenn man sowas gefunden hat.
Ja. Vor allem finde ich es schön, wenn Leute das sagen.
Also Leute, bewerbt euch. Wir suchen immer Leute. Es arbeiten zu wenige Leute im neurologischen Bereich. Also Therapeuten. Die Patienten werden immer mehr und es arbeiten zu wenig Therapeuten.
Aber ich finde das schön, wie du es gerade gesagt hast, mit dem, dass du ja eine Berufung gefunden hast plus deinen Beruf liebst, weil wir hatten ja des Öfteren schon auch Gäste hier, die im kreativen Bereich auch arbeiten und so. Ja. Und man, mich oder dann auch, ich hoffe, ich spreche da auch für Tobi, freut uns immer zu merken, wie die Leute, wenn sie über ihre, ich sage jetzt einfach mal, Arbeit sprechen,
ja, ja.
Ne?
Ja.
So mit Freude davon sprechen. Weißt du, was ich meine? Also
ich weiß genau, was du meinst.
Du könntest jetzt noch hier sitzen und sagen, ja, ey, ich bin halt Physiotherapeut.
Nee, aber es ist genau, das ist ja
das. Ist ganz cool, aber...
Ich habe noch einen anderen Beruf. Ich bin Industriekaufmann, habe ich mal gelernt.
Ja.
Und war tatsächlich bei der Firma Woolworths in der Finanzabteilung, in der Hauptgeschäftsstelle. Okay. Also war Finanzbuchhalter. Wenn man mich jetzt so sieht hier mit Jogginghosen, kann man sich das überhaupt nicht vorstellen. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Also ich war sozusagen da tatsächlich am falschen Ort. Hab da aber ein Jahr gearbeitet. Meine Eltern hatten keinen Bock, mich zu unterstützen bei was hat mein Sohn jetzt wieder Neues vor Geschichte. Und ich wollte aber dann, hatte Zivildienst gemacht. Ich bin 25 und habe noch Zivildienst gemacht.
Ja, kurz vor.
Wir alle.
Ja, genau. Und da habe ich im Kindergarten gearbeitet mit sehr vielen behinderten Kindern zusammen, ja, in der Gruppe. Und da war auch schon eine Physiotherapeutin und die habe ich unterstützt und ich wollte diesen Beruf lernen. Das war echt dann so, habe es mir dann bei Woolworth selbst finanziert. Woolworth. Kennt ja keiner
Woolworth. Da gab es übrigens auf der Zeil ein super Restaurant und ich möchte seinen Namen an der Stelle nicht nennen, aber der es hört, wird wissen, wen ich meine. Und zwar ist es einer meiner besten Freunde, der es immer übertrieben gefeiert hat, weil es dort in der Kantine quasi oder in dem Restaurant, wo ja die Kunden einkaufen oder essen können, immer ganz günstiges Essen gab. Und er hat immer davon geschwärmt, wenn wir in der Stadt waren und man sagt so, ey, wo gehen wir jetzt was essen? Ja, wir müssen in Wolwort.
Ja.
Da gibt es unten, hier gibt es hier Bockwurst mit Senf und richtig geilen Kartoffelsalat und es kostet, keine Ahnung, 3 Mark oder so.
Ja, also weil Kantinenessen ist ja immer.
Ja, ja.
Ey, wir sind früher immer noch, kennt ihr das noch? Alte Schlachthof? Ah, nee, die Großmarkthalle. Großmarkthalle und oben diese Gaststätte, die nachts noch offen hatte.
Nee, ich muss gestehen.
Oder seid ihr... Ihr seid 23.
Genau. Wir sind 23 und die Kleinmarkthalle.
Nee, die Großmarkthalle.
Ich weiß, aber es ist ja ähnlich gewesen, ne?
Die Großmarkthalle ist ja jetzt bei der EZB. Das große Ding, das davor steht, war ja war ja der Großverteiler für die ganze Stadt.
Genau.
Und die hatten abends immer noch so eine Kantine. Die war eh geil. Also nachts nochmal nach den Partys irgendwie da nochmal abzustürzen, war zu unserer Zeit Hammer.
Nee, zu unserer Zeit, weil wir sind ja 23, wir sind dann immer
am Bahnhof
gelandet, weil da halt auch viel offen hat noch um die Uhrzeit.
Frühbäcker.
Oder das.
Frühbäcker auch, genau.
In der Nidderstraße.
Genau, oder halt dann ja in dem einen oder anderen Dönerladen am Hauptbahnhof, ja.
Ja, geile Zeit.
Total. Ich, für mich, also ich muss ja dazu sagen, da kann ich dann gleich mal das Wort an den Tobi abgeben. Du bist tatsächlich ein Gast heute bei uns, ein Wunschgast vom Tobi, kann ich an der Stelle sagen.
Ja. Ich wollte auch fragen, wie bist du denn auf mich gekommen?
Das kann ich dir gleich erklären. Ich wollte nur ganz kurz noch eine Sache sagen. Und zwar versuche ich mich ja schon auch, oder wir uns mit den Gästen vorab so ein bisschen zu beschäftigen, weil auch der Sigi das nicht so gerne hat, wenn komplett fremde Menschen in seine Bar kommen oder wenn wir komplett fremde Menschen einladen. Deswegen befassen wir uns immer so ein bisschen mit den Leuten davor. Und für mich, also ich muss da jetzt sagen, ich habe natürlich so ein bisschen mir einfach mal deinen Instagram-Account angeschaut und habe da was für mich so hängen geblieben ist, war, na klar, einmal der Sport, aber da kommen wir drauf nochmal zu sprechen später, weil da haben wir auch eine sehr schöne Frage, von unserem Barmann Sigi an dich.
Ja, gerne.
Deswegen werden wir da safe dann auch nochmal auf dein Hobby, kann man da ja sagen, ne?
Ja, ja.
Genau, sprechen, zu sprechen kommen. Aber was mich und wahrscheinlich am Ende, das wird der Tobi gleich nochmal sagen, beeindruckt hat oder was für mich übrig geblieben ist oder hängen geblieben ist, war, wenn man so ein bisschen die Bilder sich anguckt und so. Und das spiegelt genau das wieder, was du direkt am Anfang gesagt hast, deswegen finde ich das ganz schön. Einfach dieses, mir geht's gut.
Ja.
Und ich fühle mich gut, ich bin, keine Ahnung, du strahlst eine gewisse, also was heißt, nee, du strahlst definitiv eine Positivität aus.
Dankeschön.
Ist echt so. Und auch ein, so ein Glücklichsein aus und dass du dann noch da jetzt sitzt und sagst, keine Ahnung, ich liebe meinen Beruf, ich mach das, weißt du so. Und das ist für mich mit in Verbindung mit den Fotos, die da so sind oder auch klar, die Videos beschreiben so ein bisschen dein Hobby, das du betreibst.
Ja.
Können wir auch schon mal sagen, Parcours, ist es eigentlich Parcours oder ist es Freerunner?
Beides.
Beides,
also ne? Ich erkläre nachher vielleicht den
genau.
Unterschied,
aber kannst du gerne machen.
Beides, genau.
Genau, und das, na klar ist es so ein bisschen, sieht man sehr viel darüber, aber
ich
mag sowas, wenn ich das sehe. Ich habe das gesehen und ich habe für mich direkt gedacht, okay, es kann nicht sein, dass dieser Typ dann zu uns in die Bar kommt und irgendein Grießkram ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß. Also, also mein Insta-Account spiegelt das wahrscheinlich nicht ist, wieder.
Nee, es hätte null gepasst. Also, da wäre ich sehr enttäuscht gewesen.
Wenn so gewesen das gibt's, wurde ich auch schon.
Okay, und nee, das war für mich zusammenfassend, so das, was ich so mir da mitgenommen habe. Und deswegen natürlich dann auf Tobis Ansage von wegen hier, wir müssen den Hoffi auf jeden Fall mal in die Bar einladen. Für mich direkt gesagt habe, ja klar, so auf jeden Fall. Also nee, habe ich auch Bock drauf und das ist, sind so, also ich habe sofort irgendwie gesehen, da gibt's auf jeden Fall Eckpunkte und Dinge, über die man sprechen kann. Oder, ne, oder die,
der Mann hat Geschichten zu erzählen.
Genau, der Mann hat Geschichten zu erzählen, genau.
Ja.
Aber Tobi, um auf Hoffis Frage zurückzukommen.
Wie bist du denn auf mich
gekommen?
Weil das wollte ich noch mal gerade fragen. Der Insta-Account ist ja sozusagen wild gestreut. Der hat ja gar keine Linie. Das ist eigentlich eher meine Lebenslinie, die das so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen das Privatleben auch. Ne? Also, was heißt Privat oder so?
Ja, ja, doch.
Also,
ja,
genau.
Also, ich kann dir nicht sagen, seit wann ich dich da verfolge und ich hab da auch gar kein Problem, das so zu sagen, weil Insta ist ja dafür da, dass man Leuten folgt und anguckt, was sie so machen. Aber ich muss tatsächlich sagen, und ich will jetzt keinen Honig ums Maul schmieren, so wie man es so schön sagt, aber das Ding ist, dass mir dein, also bei mir ist es so, ich folge halt ganz vielen Leuten, also ich folge erstmal ganz vielen Leuten allgemein, weil ich irgendwann mal angefangen habe, jenem zu folgen, weil ich wissen wollte, wie das alles funktioniert und so weiter und so fort. Also von Schauspielern über irgendwas, Musiker, Sportler, alles. So, und aber mein Fokus liegt mittlerweile oder auch schon die ganze Zeit, aber auf Leuten, die sich in Frankfurt bewegen.
Ja.
Und ich kann dir nicht mehr sagen, wie ich über dich gestolpert bin, aber es kann sein, dass das wirklich auch mit dem Parcours zu tun gehabt hat. Und dann habe ich gesehen, der ist aus Frankfurt und so weiter und so fort und dann bin ich dir gefolgt. Seitdem ist es so, dass es wirklich so ist, dass dein Account einfach einer meiner Lieblingsaccounts von den Frankfurtern ist, wenn nicht sogar überhaupt bei Instagram. Und das sollte ich jetzt. Und ich erkläre. Nein, ich erkläre dir jetzt auch warum. Okay. Weil ihr habt ja schon drüber gesprochen. Aber es ist wirklich so das, was der Steve auch gesagt hat und was sich jetzt auch widerspiegelt in unserer Begegnung hier. Es ist einfach so, du teilst deine Sachen. Ja, es ist Instagram und ja, die Leute posten meistens nur alles, was cool ist oder was positiv ist, das schöne Essen oder ich bin jetzt hier im Urlaub oder sonst irgendetwas. Bei dir ist es aber auf eine andere Art und Weise, weil es für mich so diesen natürlichen Eindruck macht, dass es eben nicht gepostet wird, um jetzt irgendwie Klicks zu kriegen oder Likes zu kriegen oder sonst irgendetwas, sondern du lässt die Leute halt an deinem Leben teilhaben, dass du Spaß hast. Und es ist halt nicht gefaked und es ist halt nicht so, ich muss jetzt hier irgendwie Follower generieren oder ich mache das eh alles. Und ich habe aber Bock, halt auch meinen Bekannten oder Leuten zu zeigen, was ich gerade mache. Und das ist halt genau das Ding, es kommt halt einfach komplett echt rüber. Es kommt, wie der Steve schon gesagt hat, mit so einer positiven Energie drüber. Und das hört sich jetzt wieder so geschwärmt an oder so, aber es ist halt so dieser Punkt, Man nimmt immer, wenn du was postest oder eine Story hast, man nimmt immer so ein bisschen Positivität mit. Das sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich freue mich immer, wenn du was postest und wenn ich das sehe. Ich finde es auch bewundernswert, weil du sehr viel einfach auch machst. Und dass das halt schon auch für mich so vorbildlich ist, wo man sagt, guck mal, man hat seine Arbeit. Man ist den ganzen Tag unterwegs, man hat seine Probleme, alles drum und dran. Aber man kann trotzdem ganz normal im Alltag und nicht nur am Wochenende, sondern einfach so, man kann Sachen machen, die Spaß machen, sei es, du machst ja auch viel mit deiner Frau, wenn du das dann postest und so, das finde ich auch richtig cool, dass wie ihr zwei unterwegs seid und wie ihr euch so beide darstellt, ist das falsche Wort, aber wie man euch so sieht, oder du machst einen Ausflug einfach mal in einen Stadtteil, wo du vielleicht länger nicht warst und guckst dir das an und sagst, hier, ich war jetzt eins im Kopf, ach, Rödelheim ist ja auch schön.
Neu kennengelernt,
genau. Genau, ja. so die Sachen, oder du bist mit dem Boot unterwegs oder du spielst Pool oder du besuchst deinen Bruder oder du spielst Billard oder sonst irgendwas, aber es ist halt wirklich so, man hat halt das Gefühl, ja cool, er lässt so ein bisschen teilhaben, man ist so ein bisschen dabei und guckt sich das an, ohne jetzt hier dieser Voyeur-mäßig zu sein, sondern zu sagen, ey, der macht die Sachen, die mir auch Spaß machen und das ist cool und es ist so ein bisschen animierend zu sagen, hier Leute, man muss nicht immer auf der Couch sitzen und dies und das machen oder sich verkriechen, sondern nee, man kann auch, wenn man einen harten Arbeitstag hat, man kann auch nochmal rausgehen, man kann auch nochmal einfach eine Runde Billard spielen, auch wenn es Mittwoch ist oder so oder sowas. Und das sind so Sachen, was bei mir halt krass hängen geblieben ist. Diese positive Art von dir und von deiner Frau nehme ich jetzt einfach mal mit und was ihr so macht oder auch dein Freundes- oder Bekanntenkreis, der dann dabei ist. Und man merkt einfach, ihr habt einfach Spaß. Ja, und es ist nicht fürs Instagram oder sonst irgendwas, sondern nein, du dokumentierst es da schon. Aber nee, du machst die Sachen einfach alle und ich finde es einfach richtig schön, das zu sehen und sehr positiv, das zu sehen, und deshalb stehst du schon ziemlich lange auf meiner Liste, einfach mal, weil es mich interessiert, was steckt dann für ein Mensch dahinter, was hat der für Geschichten zu erzählen, und die Frage, ist der wirklich so im Leben oder sowas, die brauche ich gar nicht zu stellen, weil ich glaube, das sehen zu können, dass das wirklich so ist. Klar hat jeder auch seine schlechten Tage und alles drum und dran, aber man merkt dir das halt einfach an. Nee, du hast Spaß am Leben, so wie du es eben gesagt hast, du hast Spaß am Leben, du möchtest was mitnehmen und du müsst eine gute Zeit haben und so weiter. Und das ist der Punkt, warum ich deinen Account so gerne habe und mir das gerne angucke und warum ich dich unbedingt gerne mal hier haben wollte, weil ich einfach mal mit dir quatschen wollte. Das ist wirklich so. Das ist der Grund. Also eigentlich über so eine oberflächliche Plattform, aber dadurch, dass du so rausgestochen bist mit deiner Menschlichkeit und mit deiner Echtheit und so, ich sag mal so in Anführungszeichen als Normalo, der aber sein Ding macht und der seinen Spaß hat und der sein Leben genießt, sticht es für mich absolut raus und das fand ich so positiv, dass ich gesagt habe, mit dem möchte ich mich auf jeden Fall mal unterhalten und einen Drink in Sigis Bar nehmen. Also das ist wirklich der Grund.
Prost, Mann.
Ja, Prost. Prost. Ja, stimmt. Ich weiß, das hört sich jetzt wieder so an.
Ganz kurz, Hobby, was trinkst du eigentlich da?
Ich trinke gerne Schlappseppel, aber ich bin eigentlich auch ein Apfelwein-Liebhaber.
Also okay, schon auch. Was trinkt Tobi eigentlich?
Apfelsaft. Ich trinke Apfelwein.
Achso, Apfelsaft. Geil. Apfelsaft.
Ich trinke mal einen Äppler heute, ja.
Super.
Keine Kaubel. Ist ja übrigens heute, ne? Ab heute wird gekeltert. Wieder. Heute ist kälter.
Okay, wenn die Folge veröffentlicht wird, ist es ein bisschen später, aber also
jetzt, stimmt,
ist nicht schlimm, alles gut. Jetzt, wo wir uns hier getroffen haben, wird ab heute gekältert. Ich will noch ganz kurz nur einen Satz oder eigentlich nur ein Schlagwort loswerden, um das. Ich versuche es mit wirklich drei Worten zusammenzufassen, was der Tobi gerade gesagt hat. Was für mich wichtig bei dieser ganzen Instagram-Geschichte auch war, es wirkt nicht selbstdarstellerisch.
Ja.
Ne, also es wirkt nicht wie dieses, ey, ich bin so, ich will ein cooler Typ sein, der coole Sachen, der zeigt, dass ich ganz coole Sachen mache und nur tolle Sachen mache, sondern es ist einfach, ey, das ist einfach, du machst es halt und klar nimmst
es. Es gibt coole Sachen.
Es sind Momentaufnahmen von deinem Leben, deinen Hobbys.
Erstmal mega Ehre, danke, Freizeit. Männer. Aber es ist, ich glaube tatsächlich, dass ich so auch sehen würde. Also ich möchte einfach nur Freunden, Menschen, die Frage ist ja, mache ich das öffentlich, den Insta-Account oder nicht? Der Facebook-Account, der war bei mir ein geschlossener, also das habe ich nur mit Freunden gemacht, bin aber raus aus Facebook, war mir zu viel Politik, also mir geht diese ganze Politik, die gerade gelabert wird in Corona-Zeit, sehr auf den Sack, und da habe ich eher in Insta, wo man mit Bildern, mit Videos irgendwie mit Story-Modus sozusagen hantieren kann. Und da wollte ich wirklich einfach nur mein Leben dokumentieren, musste auch gucken, muss auch immer meine Kinder und meine Frau fragen, ob ich das machen darf. Meine Tochter will kaum drauf, also sie sieht man eher selten. Und ja, das ist tatsächlich so, dass ich einfach nur, also schön, dass ihr das so seht. Warum ich so viel mache und Spaß habe am Leben, ist tatsächlich auch so, dass das ist das, was ich auch Leuten irgendwie dann weitergeben will. Hey, das Leben ist echt ganz schön kurze Geschichte. Das sind 80 Jahre, im Idealfall 90, 100, aber meistens kürzer. Und das erlebe ich durch meine Patienten. Ich habe im Beruf so viel Scheiße gesehen, wo Leute irgendwie, wir haben sehr junge Schlaganfallpatienten, wir haben ganz häufig Leute, die gerade in die Rente gehen wollten und dann ist irgendwas passiert. Sie werden, hatten so viel vor im Leben noch, haben alles sich aufgehoben für später. Und das später gab's nicht oder kommt nicht. Und das ist mir so eine richtige Lehre, die habe ich auch von meinem Vater. Mein Vater ist auch einer der, also ich bin ja vielleicht so als Geschichte, ich bin in Ostdeutschland geboren, in Görlitz, der östlichsten Stadt Deutschlands. Und mein Vater, das gab's damals noch nicht so richtig, hat einen Ausreiseantrag gestellt. Wir wussten gar nicht davon, also mein Bruder und ich, weil er eine Sache wollte. Er wollte frei, er wollte in alle Länder reisen. Mein Vater hatte wirklich dieses Lebensgefühl, überall hinzureisen. Und ich glaube, das haben wir von ihm. Und dann wurden wir irgendwie 82 anscheinend freigekauft. Also es gab sozusagen Devisen. Der DDR ging es nicht mehr so gut. Also wurden Gelder transferiert und DDR-Bürger rausgekauft im Prinzip. Tatsächlich lief es so. Und dann sind wir hier...
Ganz kurz, sorry, von Westdeutschland rausgekauft?
Nee, von Westdeutschland. Also Strauß hat das, glaube ich, damals gemacht. Also es wurden DDR-Bürger freigekauft. Die DDR brauchte D-Mark.
Ja.
Weil sie immer schlechtere gehende Wirtschaft hatte. Also das habe ich jetzt nachrecherchiert. Ich war ja Kind damals. Und das ist aber ja kein Geheimnis. Und genau, es, im großen Stil wurden dann... Vorher gab es, glaube ich, gar keine Ausreisemöglichkeiten für DDR-Bürger. Und dann gab es 1984 eine größere Ausreisewelle. Da sind Devisen geflossen, auch für im Gefängnis sitzende Menschen. Mein Vater war fast im Gefängnis. Wir sind dann aber, und ich kann es immer nur aus meiner Perspektive sagen, in 3 Tagen hat mein Vater gesagt, wir müssen jetzt die DDR verlassen und irgendwo in den Westen gehen. Mein Vater war nicht ganz so naiv, hat sich dann vorgenommen, so, wo gibt es, 83 war das dann, März 83, Arbeit. Dann hat er und Berg ein bisschen Arbeit, so in der Reutlinger Stuttgarter Gegend, hat er gedacht, landen wir, aber das ist dann nicht so, weil wir haben so eine fast Flüchtlingskarriere dann hinter uns. Du kommst tatsächlich dann erst ins Aufnahmelager Gießen, das ist ein Flüchtlingscamp, heute auch noch. Heute ist es keine Unterkunft für DDR-Bürger mehr, sondern für Geflüchtete aus aller Welt. Und von da aus wird dann gefragt, wo hatten wir vielleicht weitläufige Verwandte, und das war dann in Hanau. Und so bin ich dann 83, sind wir nach Hanau gekommen, dann nach Maintal-Bischofsheim. Mein Vater relativ schnell, ich will jetzt auch gar nicht so langschweifend irgendwie oder ausschweifendes erzählen, relativ schnell zur Lufthansa gekommen und konnte sich, ich glaube, wir waren im Oktober 83 erstmal New York. Der konnte dann relativ schnell günstig fliegen. Und also mein Vater hat diesen Lebenstraum, er wollte irgendwas erreichen oder seine Welt bereisen, hat er irgendwie geschafft. Und das ist bei mir hängen geblieben. Es ist so ein Hoffmann-Gen vielleicht, keine Ahnung. Und wie gesagt, ich persönlich sehe immer nur, ey, die Leute wollen sich Träume erfüllen. Und wenn ich die Möglichkeit dazu habe, mache ich das. Ich möchte Freunde treffen, ich bin sportaffin, also ich habe ganz viel Sport gemacht in meinem Leben. Das war mir wichtig, Sport ist immer ein Bestandteil meines Lebens gewesen. Aber auch echt Zeit mit Freunden verbringen, Zeit draußen verbringen, ich bin so ein Draußenliebhaber, also ich bin auch Camper, ich mag gerne draußen sein. Und wenn ich nur von Kiosk zu Kiosk fahre, und meine Frau habe ich die ist, ja, keine Ahnung, meine Traumfrau tatsächlich, muss ich echt sagen, weil sie alles mitgeht und mitmacht und ja, wir uns das teilen können und uns gut verstehen. Und der Insta-Account ist dann so wirklich, ja, keine Ahnung, so eine Dokumentation meines Lebens oder meines Alltags gefühlt. Aber schön, dass das so auch ankommt und nicht, dass hey, wieder ein paar Likes, oder ich kriege ja jetzt auch irgendwelche Angebote für Firmen, das mache ich alles nicht. Du hast so nett geschrieben, Tobi, dass ich gar nicht anders konnte.
Das kann er, der Tobi. Schreiben kann er.
Aber das ist halt, weißt
du... Aber er kann nur nett schreiben.
Das war, sonst nicht so nett. Das war übrigens vorhin, Steve, was du sagtest, nochmal wegen der Berufung. Da sind wir noch gar nicht so gekommen. Du hast recht, viele wissen nach der Schule nicht, was sie werden wollen. Du bist irritiert, du machst dann irgendetwas, aber es ist nicht deine Berufung. Du bist Künstler, du würdest gerne in deiner Kunst leben, konntest es vielleicht für eine Zeit nicht und musst halt deinen anderen Job machen. Und so geht es ja eigentlich den allermeisten Leuten.
Ja.
Und das finde ich extrem schade. Also da frage ich mich auch, ob die Schulausbildung oder die Schulbildung so der richtige Weg ist, um herauszufinden, wirklich, was sind die Stärken von jemandem und was nicht. Aber da
könnten wir jetzt wahrscheinlich
relativ ausschweifen.
Ja, da könnten wir wahrscheinlich auch einen Riesenfass aufmachen, aber ich will es ganz kurz trotzdem nochmal ansprechen, weil dafür ist dieser Stammtischabend ja hier auch da. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, und ich durfte ja zum Glück oder meine Entwicklung oder auch mein Leben durch diese ganze, also mein Traum war schon, Musik zu machen, ne? Und das habe ich irgendwie auch bis zum gewissen Grad verwirklicht und mache das auch heute noch. Und das sind für mich meine Momente, in denen ich mich frei fühle, kann ich einfach so sagen. Und aber weil du auch gerade so ein bisschen das Schulsystem angesprochen hast, ist, wenn ich so ganz tief versuche, nicht in mich, sondern in diese Gedankenwelt zu gehen, habe ich manchmal das Gefühl, dass man so reingepresst wird, ne?
Genau.
Also du wirst zum Kindergarten, ja, nicht gezwungen, aber das ist so ein Werdegang. Kindergarten, Schule, es heißt, lernen was Schönes. Und auch, dass die Eltern das vielleicht sagen, liegt ja auch daran, dass die Eltern ja auch schon in dieses Konstrukt gedrückt wurden. Und dann heißt es, und am besten, wenn du kannst, geh ganz lange zur Schule, geh noch studieren.
Werd Anwalt, studieren.
Werd was und ganz so Besonderes, ja. Studieren. Aber ganz genau. Aber vielleicht will man doch was ganz anderes machen. Und also keine Ahnung.
Deine Mutter hat dir wahrscheinlich gesagt, mit Kunst kannst du kein Geld verdienen.
Nee, das war tatsächlich, ohne das jetzt hier zu hart sagen zu wollen, aber das war eher mein Vater, glaube ich. Ich muss dazu sagen, der wollte immer, dass ich ein Instrument spielen lerne. Für mich waren damals aber Kinder, die nach der Schule mit der Gitarre im Koffer hinten drin noch zum Musikunterricht gegangen sind, fand ich immer nicht so geil. Also die waren so eher uncool, weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, skaten wollte, Basketball spielen wollte.
Ja.
Das war so meine Rebellion, glaube ich, gegen diesen Wunsch von meinem Vater, unbedingt ein Instrument zu lernen. Ich sage ganz ehrlich, heute bereue ich es extrem. Also am liebsten, also würde ich heute sagen, so, warum haben die mich nicht gezwungen? Ich würde am liebsten Gitarre spielen und Klavier spielen können. Was ja nicht ist, kann auch werden. Also man kann auch alles
an,
noch,
genau,
ja, genau, man kann alles noch. Aber ich habe mir auch das, ne, also das, was ich vielleicht damals nicht wollte oder nicht konnte, habe ich mir dann über dieses jetzt Musik machen oder auch damals Musik machen halt anders angeeignet oder habe da irgendwie meinen Weg gefunden, weil ich später gemerkt habe, es ist schon geil, Musik zu machen. Vielleicht nicht auf diesem klassischen Weg, aber ich habe gemerkt, es ist geil, Punkt. So.
Genau, du hast halt deine Beats oder keine Ahnung oder irgendwie.
Ich wollte eigentlich immer Schlagzeug lernen. Das war halt in der Dreizimmerwohnung in Rödelheim schwierig, weil ich glaube, wenn wir da ein Schlagzeug hingestellt hätten in mein Kinderzimmer, da hätten wir wahrscheinlich irgendwann ausziehen müssen. Und tatsächlich hat mein Vater damals manchmal gesagt, Schlagzeug ist eigentlich kein Instrument. Ne? Weil für ihn war so, und es ist ja schon, es ist auch so, Gitarre oder Klavier, wenn du diese Basics beherrschst, öffnet es schon eine größere Welt als, und ich will jetzt auf keinen Fall, ich feiere bis heute jeden Drummer und jeden Schlagzeugspieler, der es gut kann, aber es öffnet schon noch eine andere Welt. Mhm. Aber ich bin zum Beispiel zum Beatmachen gekommen, weil ich glaube ich immer Schlagzeug spielen, ich wollte immer Schlagzeug spielen, das ging nicht und habe irgendwann gemerkt, geil, man kann das irgendwie auch am Computer programmieren, nachmachen und dann kann man da ja auch Schlagzeug spielen. So, ja. Das war das Ding. Ne?
Okay.
Aber klar ist dieses Künstler sein oder jetzt in dem Fall Musiker sein oder Musiker werden wollen. Genau, da hört man auch oft das ist doch brotlose Kunst. Auch wenn es genug Beispiele gibt, wo man sagt, nein, es ist keine brotlose Kunst. Nee, ich habe doch genug Beispiele im Umfeld, also wenn man sagen könnte, dann so, hey, guck mal, du bist doch auch Fan, also als jetzt an die Eltern, ne? So, hey, ihr seid doch auch Fans von den und den Musikern. Sagt ihr, das ist auch brotlose Kunst? Nein, aber klar, die haben es geschafft. Und der Weg dann ist sehr lang. Das ist wie wenn jetzt jemand, ein kleiner Junge sagt, ich möchte Fußballer werden. Okay. Genau.
Es gibt viele, das ist von ganz vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Also nicht nur das Talent, sondern einfach auch Glück und Pech von Leuten, die man kennenlernt, von Support oder von Epochen.
Definitiv.
Keine Ahnung. Das ist.
Das haben wir ja damals auch. Also ich habe das, also als ich auch, mir war auch Kritik oder Input von Freunden schon immer sehr wichtig. Und wie oft habe ich diesen Satz gehört? Und das meine ich gar nicht böse, sondern dieses, ey, es gibt so viel Scheißmusik. Das, was ihr macht, ist so cool. Warum
seid ihr nicht bekannter?
Genau. So, ne? Ja. Und klar ist es irgendwie auch wohlwollend gemeint von den Leuten, die mit dir sind, ne? Weil es halt Freunde sind. Aber klar denkt man irgendwann so, ja, eigentlich, ja, stimmt irgendwie. Und, aber wie du sagst, natürlich hängt das viel mit Glück zusammen, mit Fügung, mit allem drum dran. Aber trotzdem glaube ich bis heute daran, dass wenn man eine Vision hat und dass wenn man das klingt immer so abgedroschen, aber wenn man was erreichen will und ein bisschen dafür kämpft oder was dafür tut, kann man das schaffen. Und auch wenn man es nicht schafft oder nicht dieses Ziel, was man so sich vielleicht gesteckt hat, erreicht, ist der Weg dahin auch schon so eine Entwicklung, auf dem man andere Sachen begegnen, die einen auch dann irgendwo hinführen, die aber einen auch glücklich machen.
Ja, die zu einem werden können, genau.
Ja. Genau. Ja. So wie du sagst, wenn du jetzt damals gesagt hast, du wolltest beim Zivildienst, hast du gesagt, war das, ne, dass du Physiotherapeut
warst. Also der Zivildienst hat das dann eigentlich, oder es war sogar noch so, dass meine damalige Freundin, der Vater von meiner damaligen Freundin war Physiotherapeut, da hatte ich auch noch so ein bisschen, und da erstmal wollte ich in diese Sportphysiotherapie-Schiene natürlich, ich wollte eigentlich der Physiotherapeut der jamaikanischen Nationalmannschaft werden.
Von was?
Der Physiotherapeut? Vom Fußball.
Achso,
ist egal. Also
von der Bobmannschaft.
Von
der Bobmannschaft.
Cool Running. Die Bobmannschaft, da wäre ich dann bei Olympia, bei Fußball nicht, das stimmt. Aber das war, hat mein Vater tatsächlich sogar irgendwann mir so ein Ticket nach Jamaika geschenkt. Das hatte ich dann nicht eingelöst, weil ich dann eine andere Frau kennengelernt hatte. Das war so ein bisschen Pech. Nee, auch Glück. Das war echt. Ist halt auch wieder Fügung, genau. Und Physiotherapeut, also dann habe ich durch den Zivildienst erst dann diese neurologische Art der Behandlung kennengelernt. Und neurologisch war für mich oder ist für uns auch in der Praxis arbeitenden so, dass eigentlich so ein bisschen, das ist so die, nicht Kunst, sondern das ist die wirklich, also Rehabilitation, jemanden aus dem Rollstuhl vielleicht zum Laufen zu bringen, dem in der Frühphase wirklich Dinge beizubringen, die er jetzt gerade verlernt hat durch den Schlaganfall. Das hat mich richtig erfüllt. Also, dass du sozusagen jemanden begleitest in wieder die Genesung oder in das Besserwerden, wo das auch immer dann aufhört. Also, es kann ja immer irgendwann aufhören. Das war für mich mega super. Wir haben es jetzt in der Praxis dummerweise dann aber auch erlebt, dass man gerade bei MS oder es gibt ein ganz übles Krankheitsbild, die ALS, da führst du Leute in den Tod, also du begleitest sie eigentlich in den Tod. Und das war dann eine andere Schiene, aber da habe ich auch gemerkt, dass meine Art, wie ich bin, positiv so viel Energie geben kann, dass man auch jemanden in den Tod gut begleiten kann. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Aber das habe ich für mich ganz gut irgendwie hinbekommen. Das muss dann Arbeit bleiben und zu Hause ist zu Hause. Das habe ich ganz gut geregelt, aber das ist so, das war dann neu. Ich kam aus einer Reha-Klinik. Wir haben uns nach der Reha-Klinik selbstständig gemacht und da waren dann diese Fälle, die du in den Tod begleitest halt, ja. Und da habe ich auch gedacht, hey, wir leben jetzt. Wir leben nicht irgendwann, wenn wir Rentner sind. Wir müssen echt jetzt leben. Ich kann nicht das ganze Geld mit ins Grab nehmen. Kann ich nicht machen. Und ich möchte eigentlich auch, keine Ahnung, wie ja jeder ein guter Papa sein. Tobi, du bist auch Papa. Man möchte auch da ein Vorbild für die Kinder sein, dass, hey, also früher war die Generation natürlich angelegt auf Sparen, den Kindern alles zu vererben. Klar, das kann man auch machen, aber ich möchte eigentlich leben. Ich möchte echt leben und das mit meinen Freunden so gut es geht. Und deswegen versuchen wir möglichst uns alles zu erfüllen, ohne irgendwie dekadent zu leben oder sowas. Also wenn das so geht, dann machen wir es halt.
Aber ich dann finde machen wir es. Ich finde das, weil du sagst, so das Geld vererben und so weiter, ja. Den Ansatz verstehe ich auch. Aber ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, das zu vererben, was du machst. Ne?
Ja, weil genau, das deine ist ja, Philosophie.
Genau, vererben. Das ist ja das auch, was der Steve gesagt hat. Ne? Dass man den Kindern irgendwie mitgibt, dass sie ihr Leben genießen sollen oder dass sie das machen sollen, was ihnen Spaß macht und so. Und das ist so, so blöd das klingt, aber umso älter man wird, ist es auch immer wieder mehr Thema, wo man sagt, ja, ich mache das und was ich mache, macht mir auch Spaß und so weiter, aber ich habe halt Sachen, wo ich denke, boah, das ist das, wenn ich jetzt hier sitze oder wenn ich meine Fotos mache oder so, und dann denke ich mir, das ist das, wo noch mal so ein Tick oben drauf kommt, wo ich sage, da kann ich mich selbst verwirklichen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Erbe ist. Gut, für Geld kann man sich Sachen kaufen. Aber wenn man das in gewisser Weise vorlebt oder wenn man sagt, hier, genieß dein Leben, wie es jetzt ist, es ist kurz und so weiter, dass das eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Wir waren jetzt neulich im Urlaub und da war es auch dann, Oma und Opa haben mir sie Geld mitgegeben. Und klar, man haben wir hier Sachen gekauft, da Sachen gekauft und so weiter und so fort. Und dann haben wir aber das Geld genommen und sind Paragliding machen gegangen mit den Kids so. Und dann habe ich einen Satz, wahrscheinlich gibt es den irgendwo, aber dann habe ich gesagt, hier habe ich versucht, meinen Kindern zu erklären, wir kaufen jetzt nichts, womit wir spielen können, sondern jetzt schaffen wir Erinnerungen so, ne? Ja. So als Satz. Und ich versuche das schon hier und da. Ich sag dir ganz ehrlich, mir fällt es schwer. Ich bin nicht so ein positiv eingestellter Mensch. Ich muss da teilweise wirklich mit kämpfen. Aber ich versuche doch hier und da immer schöne Momente zu haben. Und sei es, wenn man ins Skatepark geht oder wenn man mal in Taunus geht. Oder als Corona so groß ist, haben wir einfach... sind wir an Main gegangen, sind mal mit dem Schiff gefahren, was normalerweise mit Touristen voll ist. Da waren wir, da waren vielleicht 20 Leute drauf und sind bis zur Offenbacher. So, ne,
einfach Schleuse mal machen. Ne?
Einfach mal machen, solche Sachen oder auf den Dom hochklettern und dann einfach mal hier guck mal und so, hier wohnst du und so oder hier wohnt ihr. Und ich glaube, das ist wichtig und das ist halt vielleicht auch sowas, was nochmal auf dein Instagram so zurückzukommen oder auf deine Art zu leben. Das ist sowas, was mich immer so ein bisschen bekräftigt und immer wieder so sagt, so hier. Genau, so muss, also ne, so, das ist die Idee, so muss man es machen. Klar, du machst es jetzt nicht dafür, aber das ist so, auch wenn vielleicht so als Feedback zurück, das ist, für mich ist es immer so ein bisschen nochmal so eine Erinnerung da zu sein, so hier, so und jetzt ist es abends und jetzt gehen wir noch auf den Garagenhof, gehen wir eine Runde kicken, auch genau. Wenn ich jetzt eigentlich lieber mich auf die Couch legen würde.
Genau, und so genau so kam ich zum Parcours. Ich bin viel zu alt für Parcours. Ich bin mit Abstand der Älteste, selbst der Parcours-Begründer ist jünger als ich. So, jetzt fragt man also sich, 23. Warum... Der ist, ja genau, 22,5, ich bin 25.
Ja.
Jetzt war ich immer schon sportaffin, aber mir fiel mal beim Fußballspielen, also mein Sohn hat bei Oberrad 05 gekickt und ich, ein natürlich total engagierter Vater, am Rand gestanden. Und dann bin ich mal über das Geländer gehüpft.
Ja.
Stehen neben mir Leute und sagen so, oh, dass du das noch kannst. Keine Ahnung, da war ich 21. Ja. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das für eine Frage eigentlich? Das gibt es auch gar nicht. Man kann auch diese Frage überhaupt nicht stellen. Warum geht ihr alle unten durch? Wir können alle uns immer noch bewegen. Dann habe ich, das ist übrigens auch Teil, ich bringe auch Parcours mit zu meinen Patienten. Also eine Freundin hat eine ganz interessante Fortbildung gehabt. Die hat, das habe ich dann auch irgendwie gemacht, die hat da irgendwie 150 Euro bezahlt. Und die haben nichts anderes gemacht, als einfach sich auf den Boden setzen und wieder hochzukommen. Weil wir uns nicht mehr auf den Boden setzen. Wir haben alle Stühle, Sofas und so weiter. Das auf den Boden setzen hört nach der Party mit 25, wo man nochmal eingeladen ist, auf dem Rasen irgendwie auf. Und man sitzt nur noch auf Stühlen und so weiter. Sprich, alte Patienten haben zum Beispiel gar kein Abbild mehr. Wie komme ich relativ safe auf den Boden und von da auch wieder hoch? Wir sind früher nach Italien in Urlaub gefahren und so weiter und haben in diese Löcher da, keine Ahnung, unser Geschäft verrichtet. Da habe ich mir dann überlegt, was macht eine 75-jährige italienische Oma eigentlich da? Kann die das echt noch? Ja, die kann das noch, weil sie es nie verlernt hat, weil sie es immer gemacht hat. Wir werden in unserem Alltag immer träger. Also ich will allen vermitteln mit dem Parcours, wir können immer noch Dinge lernen. jedes Mal, wir können sie eigentlich lernen. Wir müssen es nur, was du es dir vorhin gesagt hast, wollen. Du kannst Gitarre spielen. Wenn du das wolltest, du kannst es anfangen. Man muss nur anfangen, den Anfang finden. Das ist immer das Entscheidende.
Ja.
Und der Anfang bei Parkour haben mir meine Kinder gegeben. Also wir wollten dann irgendwann nach dem Fußball für die Kinder mal gucken, was sie jetzt für einen Sport machen. Frankfurt ist ein Megapool an tollen Parkoursportlern. Und dann sind wir zu, es gibt einen Hauptspot, das ist so der Ursprungsspot, ist das Finanzamt Frankfurt.
Da laufe ich jeden Tag zweimal durch.
Genau.
Und ich habe schon ganz oft gesehen.
Dass da ganz
ich habe das auch in seinen Story schon gesehen. Weil ich dachte, um die Uhrzeit wird er noch nicht da sein.
Nee, genau, genau, genau. Und da hat eine Gang, früher eine Parkour-Gang, oder die werden jetzt lachen, wenn sie mich das sagen hören. Gang, keine Ahnung, eine Parkour-Gruppe, also viele Freunde, sehr talentierte junge, damals sehr, sehr viel Männer, sehr männerlastiger Sport. Es wird heute ein bisschen aufgeweicht von sehr vielen sehr talentierten Frauen. Die haben einfach Workshops kostenlos gegeben. Immer um 12 am Finanzamt. Einfach, man konnte hingehen, Workshop machen. Das hat meine Frau und ich mit beiden Kindern hin. Die haben dann gesagt, mach doch mit. Ich wollte eigentlich nur die Kinder mitmachen, mach doch mit. Und dann gab es ganz basic Dinge, von hier nach da springen. Und wir hatten den Mega-Muskelkater nach 2 Stunden. Also wir haben 2 Stunden trainiert und den nächsten Tag konnten wir uns kaum noch bewegen. Und ich war so begeistert davon, dass ich das Freunden erzählt habe und so weiter. Auch wie diese Community untereinander ist, wie die alle sehr nett miteinander umgehen. Und ich habe einfach nur gedacht, ey, das muss in einen Sportverein, das muss eigentlich an die Schule und so weiter. Hab's aber einer Freundin erzählt, eine sehr engagierte Mutter. Dani, falls du jetzt zuhörst, ich meine die dich. und die Dani ist eine Macherin einfach. Die hat dann einfach, keine Ahnung, TG Sachsenhausen angerufen, die Turnabteilung. Hier könnt ihr eine Parcoursgruppe aufmachen und die TG Sachsenhausen, richtige Leute am richtigen Ort, haben einfach gesagt, ja, wir machen das. Und dann war von jetzt auf gleich eine Parcoursgruppe gegründet, also eine Abteilung gegründet. Dann hat Ashigaru, das ist diese Gruppe, die jetzt sehr, sehr professionell ist, also die verdienen einfach mit Parkour ihr Geld. Die machen Stunts, die machen Animationen, die machen Shows, die treten in Filmen auf, Videos, die meisten kommen aus Frankfurt. Also Ashigaru ist jetzt, die ursprünglichen Leute kommen aus Frankfurt.
Ja.
Haben aber jetzt Talente aus ganz Deutschland gescoutet. Okay. Also es ist im Prinzip eine Firma geworden tatsächlich.
Ja.
Genau, und dann hatten wir in Frankfurt einen mega, mega Sportler, der Jason Paul, ist ein Superstar der Szene. Und der ist, ich glaube, der ist jetzt mal im Sossenheimer oder nee, ist, oh, Jason, hör bitte nicht zu, aber in Goldsteiner, glaube ich, oder aus Goldstein. Die haben schon ganz früh sozusagen sehr professionell Sport gemacht dann. Und der hat verdient mit Parkour, mit, keine Ahnung, Videoaufrufe von 150 Millionen. Also der macht schon sein Geld damit. Hat auch eine Firma gegründet, Farang, die dann auch Klamotten produzieren und so weiter. Also da ist schon ein Geschäft draus geworden. Aber das war gar nicht die grundsätzliche Idee. Und nochmal, um wieder zurückzukommen zum Ursprung von Ashigaru, dann hat Ashigaru uns einen Trainer gestellt. Dann hatten wir einen Trainer, ein damals 18-jähriger, junger, unfassbar netter Mensch, Turtle Joe, Johannes Grenzer, hat... kennst du den, oder was, Tobi?
Es kann sogar sein, dass ich über den auf dich gekommen bin.
Ja, weil das ist auch, genau. Und der war dann unser Trainer und mit einer Halle, mit einer Weichbodenmatte, habe ich dann irgendwann wieder nur meinen Sohn eigentlich ins Training gefahren. Und der Turtle sagt, also in der Szene heißt er nur Turtle, komm, mach mit. Hoffi, mach mit. Und dann habe ich dann über den ersten Kasten gesprungen und so weiter. Und irgendwann springen die Trampolinen, machen ganz früh schon Frontflips, also ein Vorwärtssalto. Und ich dachte, oh mein Gott, jetzt probiere ich es halt auch mal mit hohem Alter. Und dann hat das auch irgendwann funktioniert. Und so kommt man immer weiter. Von der Weichbodenmatte kommt man dann, also witzigerweise in Frankfurt ist die Szene so groß und gut und dicht, dass man ganz schnell dann mit dem Turtle lernt man andere Leute kennen. Ich habe mich dann aber auch getraut, rauszugehen. Jogginghosen zu tragen in meinem Alter permanent, weil du weißt ja nie, ob das nächste Obstacle irgendwie dann oder der nächste Geländer oder Hinterhof wieder was mit sich bringt, was man vielleicht benutzen könnte, um hochzuklettern, drüber zu springen. Ja, und dann hat das so eine riesen Eigendynamik bekommen. Ich bin dann immer mit, mein Sohn war dann im Parcours, die Szene wurde immer größer und die wurde auch dann schon professioneller langsam tatsächlich. Und das hat einen riesen Spaß gemacht. Ich fühlte mich da mega wohl. Irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, ist das jetzt so, bin ich nicht der Papa für alle nur? Ich wurde dann sogar auf Partys eingeladen. Der alte Hoffi auf Partys. Und ich weiß nicht so, keine Ahnung, hat mich da auch nicht ganz wohl gefühlt. Die anderen haben aber alle gesagt, ey Hoffi, du bist 25, wir sind 21, du bist einer von uns. Und dieses Gefühl, was erst komisch war, war dann einfach ein normales geworden, tatsächlich. Und so lebe ich Parcours. Also ich möchte jedem sagen, ey, ihr müsst Parcours trainieren. Ihr müsst, ich wollte dir nachher noch, Steve, genau, ob ich Freerunning oder Parcours mache, komme ich gleich nochmal drauf, was der Unterschied ist.
Ich würde dir auch gleich dann die Frage von Sigi vorspielen, weil wir sind jetzt ja so schon voll in diesem Parcours-Ding drin und dass wir die haben, weil falls wir nochmal einen kleinen Themawechsel drin haben, dass wir das direkt weil der Sigi brennt
auf was?
Die Beantwortung seiner Frage.
Ja, frag mich nochmal.
Das machen wir gleich. Ich muss dir die vorspielen.
Ah, okay.
Ich wollte nur ganz kurz noch schnell was aufgreifen, ohne dich unterbrechen zu wollen, was ich leider hiermit getan habe. Aber was du gerade beschrieben hast, auch dieses Gefühl, ne, dass man da irgendwie aufgenommen wird und dass man eigentlich vielleicht die Kinder hinbringen wollte, aber es heißt, ey, mach doch mit. Und das sind auch, und ich muss gestehen, ich habe zum Parcours in dem Sinne jetzt keine Verbindung, also weil ich nie probiert habe oder auch jetzt keine Berührungspunkte hatte, so dass es irgendwie Freunde von mir machen oder so, ne? Aber trotzdem ist es ja auch eine Sportart, die ich muss es für mich tatsächlich ein bisschen mit dem Skaten auch vergleichen.
Ja.
Weil es einfach was ist. Ich meine, klar kann man jetzt sagen, du kannst auch einen Fußball unter den Arm klemmen und kannst überall Fußball spielen. Das stimmt. Aber um diesen jetzt Fußball...
Kostet nur eine bequeme Hose eigentlich, ne?
Genau, aber um jetzt Fußball wirklich so oder auch Basketball, wie ich es ja auch früher gespielt habe, brauchst du schon früher oder später, also beim Fußball wäre es gut, wenn du ein Tor hast. Das kann man sich auch mit zwei Schuhen auf der Wiese machen, ne? Aber beim Basketball brauchst du halt schon irgendwie einen Korb. Oder am Ende, wenn du das halt wirklich machen willst, hobbymäßig, oder auch dann später mehr, brauchst du halt schon irgendwie auch eine Mannschaft oder brauchst einen Verein und so weiter und so fort. Aber Parcours ist auch sowas wie, genau, du brauchst eine bequeme Hose, gehst raus und guckst, okay, naja, keine Ahnung, wo kann ich drüber springen, was kann ich machen? Und beim Skateboard war das ja ähnlich. Heutzutage hat sich das alles, da haben wir mit den Old Men on Wheels Jungs auch ausgiebig drüber gesprochen, deswegen will ich das nicht wieder zu groß aufmachen, aber heutzutage kann man, was auch das Skaten betrifft, gibt es viel, viel mehr Optionen für Kids, ne, das cool zu machen oder Plätze zu finden, wo sie das professionell, sag ich es einfach mal, ausüben können, weil es Parks dafür gibt.
Ja.
Das hatten wir zum Beispiel damals nicht. Aber es war egal, weil wenn du ein Skateboard hast, kannst du auf die Straße gehen und kannst es überall machen. Klar brauchst du ein Skateboard. Und Parcours ist ja dann in dem Fall noch reduzierter. Du brauchst eigentlich nichts.
Nein, du brauchst nichts. Und du hast recht, du hast deine mit dem Skateboard hast du dann auf jeden Fall deine Kanten und Bordsteine gesucht, auf denen du geslidet bist und so weiter. Habe ich auch mal gemacht, das
Skateboard. Die du aber auch findest, ne?
Die du immer findest. Und beim Parcours brauchst du nichts. Richtig, einfach nichts.
Aber geil finde ich, dass du das auch suchst. Also, ne, du sagst ja jetzt...
Man guckt anders wahrscheinlich.
Ja, das meinst du. Hey, Tobi, mega. Das ist nämlich das Interessante.
Ja, ja.
Die Wahrnehmung der urbanen Stadt oder überhaupt die Wahrnehmung des Raumes wird ein völlig anderer.
Ja.
Wir werden in Wegesysteme eingezwängt. Das Geländer ist die Umrandung.
Ja.
Für uns ist das Geländer das erste Hindernis.
Ja.
Das balanciert drauf, du hast eine andere Wahrnehmung. Guck in die Hinterhöfe.
Die
Leider
Treppe
haben wir immer ein Problem mit irgendwann auch Hausfriedensbruch und so weiter, weil wir überall so geile Sachen sehen. Das ist juristisch immer das Problem, aber es gibt zum Glück noch relativ wenig Anzeigen, weil wir immer, also es gibt so ein die Ethik auch, die nichts kaputt machen, wenn möglich. Nicht einbrechen. Also es gibt da ganz klare Vorgaben. Aber natürlich probiert man auch mal auf dieses Dach da hochzukommen oder keine Ahnung, die Garage hochzurennen, die jemandem anderen gehört, einfach weil es gerade passt und den guten Abstand für einen Sprung hat zu einer anderen Garage. Also,
aber das haben wir auch schon als Kinder gemacht.
Wir hatten
bei uns, wo wir gewohnt haben, hatten wir einen großen Garagenhof mit auf jeder Seite, glaube ich, 10 Garagen und einem Dach. Und über Mülltonnen, die davor waren, konnte man halt quasi erst auf die Mülltonne, dann aufs Dach. So, das war schon mal für uns so, wir müssen auf dieses Dach. Und das Witzige war, dann gab es nebenan einen Sandkasten. Und irgendwann war diese, ich sage es einfach mal, Mutprobe.
Die Challenge.
Aber Sand weiß, genau, Challenge so, Sand ist weich. Man konnte wirklich von diesem Garagendach, was für uns als Kinder gefühlt extrem, aber am Ende war es vielleicht 1,80, 1,90 hoch.
Trotzdem ist es fast aber höher als du. Ja,
viel höher. Ne?
Genau.
Und dann bist du von da in den Sandkasten gesprungen und so Geschichten. Und wie du auch gerade gesagt hast, dann, du hast eine andere Wahrnehmung. Du läufst durch die Gegend und siehst eine Treppe, was für viele so, boah, scheiße, ich muss jetzt da 24 Stufen hochlaufen, ist dann für jemanden, der das macht wie du, geil. Keine Ahnung, da kann ich runterspringen oder kann das Geländer nehmen.
Es gibt tausend Möglichkeiten, genau, in Bewegung da runterzukommen. Genau. Und das entwickelt sich aber mit der Zeit. Also
aber das finde ich geil. Also ich muss ganz kurz schnell eine Geschichte erzählen. Nee, wir hatten letztens, hatten wir hier das Radrennen, was eigentlich immer am 1. Mai stattfindet, wurde jetzt etwas, also...
Das war am Wochenende, ne?
Genau. Also ja, wenn die Folge rauskommt, ist es schon wieder etwas länger, aber das wurde nachgeholt, das Radrennen. Und wir konnten da, wo wir wohnen, auch nicht wirklich weg. Nee, weil die fahren durch Kronberg durch, die komplette Meute.
Und dann ist halt alles zu.
Und die Straßen waren gesperrt. Es war kurz der Plan, ja, vielleicht können wir an der einen Kreuzung einen Polizisten fragen, ob wir da kurz rüber können und kommen dann weiter oder so. Aber im Endeffekt haben wir gemerkt, nein, es geht nicht. Und dann war unser Plan, also von mir und meiner Freundin, dass wir gesagt haben, komm, scheiß drauf, wir nehmen einfach unsere Fahrräder. Wir hatten irgendwie Bock, an die Alte Oper zu fahren, weil dort ja dann auch dieser Zieleinlauf war. Und sind halt einfach losgeradelt. Und es war ein richtig cooles Gefühl, quasi auf einer Straße zu fahren, die normalerweise eine Schnellstraße ist, wo du mindestens, also ja, maximal, glaube ich, 100 fahren darfst, aber halt mit dem Auto halt fährst und du kannst einfach da radeln. Und du fährst halt an der einen Kreuzung vorbei, an der nächsten und die Polizisten gucken so, okay, die gehören nicht dazu, aber egal, weil gegen die Fahrradfahrer können wir nichts sagen, weil die machen nichts anderes als die Radrennjungs.
Ja, klar. So, ne?
Und da gab es auch eine Stelle und das ist auch, glaube ich, kommt bei mir durch Skaten. Ich fahre manchmal durch die Stadt, ob mit dem Auto, mit dem Motorrad, mit dem Fahrrad und sehe Sachen und denke mir so, krass, früher hätten wir hier mit dem Skateboard gechillt und hätten versucht, diese Treppe runterzuspringen oder da und da hochzufahren. Und es gibt eine Stelle hier in der Nähe von Sigis Bar, da kommst du normal mit dem Fahrrad nicht hin, weil das eine normale, ich glaube, eine Landstraße ist. Und da gibt es unter einer Brücke wie so eine Biegung, also eine Wand, wo ich immer schon mal dachte, so, ey, das ist prädestiniert dafür, da mit dem Skateboard oder mit dem Fahrrad hochzufahren. Und witzigerweise sind wir halt da lang geradelt und meine Freundin hat mir halt gerade was erzählt und ich hatte immer im Kopf dieses, da vorne ist dieses Ding, du musst diese Wand jetzt hochfahren. Und ich bin einfach, während sie redet, einfach halt abgebogen und bin mit dem Fahrrad nur kurz so dieses
Stück
unter der Brücke hochgefahren, wieder runtergefahren und danach sagt sie so, ja toll, danke, ich erzähle dir auch nichts mehr. Weißt du, und ich so, ey, es tut mir voll leid, aber ich habe seit Jahren diese Vision, dass man da mit dem Fahrrad hochfahren muss. Ich konnte dir auch nicht rechtzeitig Bescheid sagen, von wegen so, ich höre dir gleich weiter zu. Ich muss da jetzt hochfahren. Ja. Ich habe es halt einfach gemacht. Und danach hat sich auch gecheckt, ne, so dieses, dass ich nicht respektlos sein wollte im Sinne von, es interessiert mich nicht, was du erzählst. Aber ich hatte in diesem Moment diesen Geist, ich muss da hochfahren. Und dann habe ich es halt einfach gemacht. Ne? Und das ist auch so, ich finde diese Wahrnehmung halt geil, Sachen in der Stadt zu sehen oder keine Ahnung, Architektur, Gebäude, irgendwas zu sehen, wo du denkst, guck mal, wie geil, da kann man irgendwas mitmachen. Wie gesagt, sei es mit Fahrrad, Skateboard, Parkour, egal.
Es ist wirklich sogar so, dass die Architektur, die ich früher hässlich fand, plötzlich viel geiler aussieht, ne? Weil du hast ja voll viel andere Möglichkeiten. Also das ist,
genau.
Es ist was völlig anderes. Und ach, keine Ahnung, die Frage ist ja immer, wann läufst du mal? Man möchte ja immer, wenn man mal irgendwo so einen Aufstieg an so einem Turm sieht, man hat ja immer die Forschung, eigentlich wäre ich da gerne mal früher hochgeklettert.
Genau.
Und so war es ja auch und die Parkour-Jungs machen es einfach. Die machen es einfach. Und das war für mich auch voll die Überwindung, mal auch das Olivetti-Gebäude früher im Niederrad war mein erstes Dach, was ich dann so mitgemacht habe. Also wo man dann einfach aufs Dach klettert und oben kann man auch sehr gut oben parkouren. Also man hat da sehr viele Obstacles, aber einfach dann was zu machen, was, keine Ahnung, in so einem jungen Herz oft früher, das mache ich jetzt, ist mit 25, das ist ein bisschen irre.
Das aber ich finde es geil, das unterschreibt doch nochmal das, was du sagst, das ist eigentlich, ich meine klar, vielleicht ist es so, dass man mit, keine Ahnung,
also
63, 64 irgendwann nicht mehr das machen kann, was man mit 20 gekonnt hätte oder kann, körperlich einfach ist, also ich merke das ja selber auch beim Skaten, ich traue mich auch viele Sachen nicht mehr, weil ich einfach auch weiß, es kann auch nach hinten losgehen. Ne? Ich bin nicht mehr so risikofreudig, wie ich das halt vorher war, aber trotzdem nehme ich das Gefühl auch mit zu sagen, ja, aber das heißt ja nicht, dass du nicht
genau
noch draufstehen kannst und fahren kannst. Und ich fahre den Berg dann auch runter. So, alles cool. Ich fahre ihn vielleicht nicht mehr so schnell runter wie mit 12, aber ich fahre trotzdem noch runter.
Aber weißt du, was ich glaube? Steve, ich glaube, dass wenn du da mal langsam runterfährst, fährst du das nächste Mal ein bisschen schneller runter.
Ja, ja, klar,
natürlich. Das nächste Mal noch ein bisschen schneller.
Ja, klar.
Weil diese Eigendynamik, dass das erste Mal zu machen, das ist erstmal dieser Bruch und danach, dann hast du Bock, oh, ich glaube, ich mache das morgen nochmal. Und ich glaube, ich mache das morgen nochmal. Und auch wenn man jetzt denkt, man kann das jetzt nicht mehr. Das große Problem, was du ein bisschen beschreibst, ist ja auch ein bisschen Angst. Angst ja, einer Verletzung, die mich dann vielleicht kein Geld mehr verdienen lässt und so weiter.
Ganz klar so.
Und diese Angst ist ja in unseren Köpfen übrigens jeden Tag. Und Angst ist ja sowieso was uns permanent
bremst
ja, unsere Energie rausnimmt und die nächste Situation vielleicht sogar nicht souverän einschätzen lässt. Und Angst ist natürlich notwendig. Ich meine, aber Angst ist in unserem Alltag jetzt ein bisschen absurd geworden. Also früher war es wichtig, einen Löwen zu sehen. Da wusste man, dass der einen frisst. Also musste man Angst haben. Und das war der Angst, der einen schützt vor und überleben lässt. Das ist eine souveräne Angst. Und jetzt wird Angst manchmal ein bisschen merkwürdig. Also ich habe Angst dann natürlich um meine Kinder. Klar kannst du im Autoverkehr um deine Kinder Angst haben, aber man muss jetzt eigentlich nicht Angst haben, dass gesundheitlich was passiert, weil wir im guten Gesundheitssystem leben, dass die vielleicht mal kein Geld mehr verdienen. Diese Angst, die sollte einen nicht nehmen. Ja? Und diese Angst ist beim Parcours so, finde ich, dass du ganz langsam rangeführt wirst. Dein erstes Obstacle ist ja noch nicht hoch. Dein zweites ist höher. Also das, was ich mit dem Skateboard meinte.
Obstacle wirst, für die Zuhörer, die es nicht wissen,
heißt ein Hindernis. Im Prinzip, entschuldige, ja, ein Hindernis. Ist das gut. Genau. Der erste Sprung in der Halle auf einer Weichbodenmatte. Also spring von hier nach da hinten im Schlusssprung. Da wirst du vielleicht 2 Meter schaffen, 1,80. Du wirst es nicht auf 1 Meter Höhe schaffen, den gleichen Effekt, weil plötzlich Optik, Lähmung oder wie ein respektvolles Gefühl, ich würde es noch gar nicht Angst nennen, aber dich lähmt schon die Höhe. In 100 Metern machst du es noch weniger.
Ja.
Dann zieh aber Füße von, also man misst immer den Abstand, weil man immer die eigenen Füße dabei hat, den eigenen Fußlängen. Also wenn ich ein Hindernis von A nach B springe, dann messe ich dann, wenn das möglich ist, mit meiner eigenen Fußlänge mein Können ab und draußen oder in der Höhe reduziert man das um 2 Fuß. Einfach, weil man weiß, das könnte ich aber dann schaffen auf der Höhe. Aber du wirst halt ganz langsam rangeführt. Das ist das Schöne. Und auch Kinder in der Schule werden langsam rangeführt. Wenn der Schritt, wir haben Schultraining auch gemacht oder ich habe Schulkurse gegeben, wenn da der Sprung von einem Kasten auf eine Stange nicht möglich ist, weil er Angst hat und ich die Hand halt, dann macht das Kind einen ersten Schritt. Und dieser Schritt war aber für die Kinder schon, ich habe mich getraut. Das ist wie beim Klettern manchmal. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man nicht die Gefahr überschätzt. Also gerade was das Roofing angeht, das heißt Roofing wird genannt, wenn man auf Häuser nach oben klettert und oben bei den Hochhäusern oder auf Türmen sozusagen dann die Spitze klettert. Da gab es in Deutschland noch keine Todesfälle, in Russland schon, aber die Leute, die Parcours machen und roofen, sind da einfach ein bisschen geschützter, weil sie vorbereitet werden auf das, weil sie sich langsam selber vorbereiten. Was ist mein eigenes Können? Wie kann ich die Situation einschätzen? Klar, kann man sich immer mal den Fuß verstauchen und drehen, aber so richtig schlimme Verletzungen sind auch möglich, aber sind erstmal nicht da. Aber es gibt es ja in vielen Sportarten. Das, was ich so feier noch an Parcours oder was ich so mega schätze, ist auch noch, was vorhin von der Community noch erzählt wurde. Es geht gar nicht um Konkurrenzdenken. Der eine kann was, was der andere nicht kann. Und jeder feiert den Erfolg des anderen mit. Das ist eine Eigendynamik, die ist unfassbar. Wirklich, wenn du, Tobi, jetzt hier springen müsstest und über den Tisch, dann sagen alle, die ganze Community feiert das mit und sagt, wie geil. Also es wird sozusagen immer wertgeschätzt, was jedes Level so kann. Und es wird nicht in Konkurrenz. Da sind wir im Moment in der Szene ein bisschen, gibt so ein kleines Problem, weil auch die Turner quasi gemerkt haben, dass man damit Geld verdienen kann. Es gibt ja dieses Ninja Warriors oder sowas, was ja ein Format im Fernsehen ist, was sozusagen im Prinzip auch schon Parkour-Klettersport kombiniert.
Ja.
Und es wird halt jetzt, dann sind wir aber ein bisschen, also manche, das soll in den sportlichen Bereich geführt werden, die Turnerbund will das vielleicht so. Wenn man das aber, ich sehe es immer noch so wie ein bisschen wie Snowboarder, die zu Olympia fahren. Die Snowboarder, die dann irgendwie, keine Ahnung, der Olympiasieger beim Snowboarden wurde ja dann, ich weiß nicht, ob er jetzt als erste Mal Snowboard olympisch wurde, hat der die Halfpipe-Contest gewonnen hat, des Dopings überführt, weil er gekifft hatte. Und dann hat man aber ihn danach dann doch die Medaille gelassen, weil das ja eher reduziert die Fähigkeit, ja, die man kann. Und das aber, die Snowboard-Szene ist ja auch was die eine immer noch gechillt eigentlich, relativ gechillt miteinander umgeht, die Skateboard-Szene auch.
Genau. Ja.
Ja. Und das wird nicht in so Dimensionen geführt wie in anderen Sportarten. Und das, wie gesagt, schätze ich, und es ist alles normale Bewegung. Also es ist alles Bewegung, die wir alle, wenn du deine Kinder auf dem Spielplatz anschaust, wenn die von oben nach unten springen, dann die springen einfach natürlich richtig. Und ja, das soll nur bewahrt werden. Das ist meine Inspiration oder auch meine Verkündung.
So, wir sind wieder da, Getränke sind da. Hoffe, du bist versorgt.
Ich bin versorgt, dankeschön.
Und ich habe gesagt, hoffe, du bist versorgt, nicht hoffe, du bist. Könnte man verwechseln.
Hoffi, du bist versorgt.
Genau, Hoffi, du bist versorgt. Ich bin hoffe, versorgt. Du bist versorgt. So, wir haben wir angekündigt, kurz vor der Pause, die Frage von Siggi hier an dich. Die werde ich dir jetzt mal kurz hier vorspielen.
Gute Stevie, der Siggi hier, gell? Ja, was sagen wollt, du hast doch heute den Dings da bei dir, gell? Den Hoffi, glaube ich, heißt der, gell? Der Typ, der so diese akrobatische Sprünge macht, irgendwie, gell? Ich habe mir das immer angeguckt und ich finde das ja echt faszinierend, sage ich dir. Ich weiß ja nicht, wie man überhaupt auf sowas kommt. Ich meine, das kannst du dir mal fragen, ja. Wie fängt man überhaupt mit so einem Sport an? Ich meine, stehst du beim Finanzamt und hüpfst dann über den Tresen oder was machst du? Oder wenn du im Bahnhofsklo bist, keine Ahnung, springst du über das Drehkreuz oder so, dass du 50 Pfennig nicht zahlst. Also, das würde mich mal interessieren, ne? Also, vielleicht fragst du mal. Das ist okay.
Geil, habe ich eine sehr, sehr
gute Frage, ne?
Das ist eine super Frage und ich habe auch die passende Antwort. Also, ich bin natürlich auch Hardcore-Eintracht-Fan.
Ja.
Und stehe oder sitze im 40er-Block. Das ist die Nordwestkurve, hat ja den Steherblock von den Ultras und so weiter direkt vor uns. Und dann kommt eine kleine, wie sagt man, ein Gang, wo der Bierverkäufer auch immer schön vorbeikommt. Und wir sitzen dann sozusagen unter dem Balkon, ja, auf so einem Dreier-Zwischenrang.
Ja.
Dummerweise hinten in der letzten Ecke. Und jetzt müsstest du, wenn du auf Toilette gehen würdest, müsstest du an allen Leuten vorbei. Ich bin der Einzige, der immer über die Brüstung springt, einfach nur runter. Und so fing es eigentlich mit an. Alle haben gesagt, das kannst du denn machen. Und jetzt springen aber immer mehr runter auch, weil man sich das zutraut. Und ich dachte, ich muss jetzt leiser landen. Und ich komme einfach schneller auf Toilette. Zurück wollte ich auch schon immer einfach hochklettern, aber da hat die Security immer was dagegen. Also das war sozusagen... Also
der Einstieg war, dass du niemand stören wolltest, als du aufs Klo wolltest.
Ja, im so ein Stadion. Bisschen.
Witzig. Also ein bisschen wie die Nummer hier mit dem Drehkreuz, um die 50 Pfennig zu sparen.
Ja, und also das... Ich gehe nicht oft auf Toilette. Pro Spiel einmal eigentlich.
Respekt.
Und,
wenn ich einmal anfange mit den Applern im Stadion...
Ja, das ist das Problem. Ich versuche dann... relativ spät zu gehen. Okay. Seid ihr auch auf dem Stadion?
Nee, leider nicht so oft, wie ich gerne würde. Aber vielleicht, wenn die Kids ein bisschen älter sind, vielleicht ergibt sich das dann auch mal wieder öfter.
Ja, ich hoffe, das wird alles wieder jetzt normal. Etwas normaler. Ja. Ich hoffe, dass die Ultras bald wiederkommen.
Ja, das war immer das Krasseste. Also,
ja, also
jetzt nicht, da können wir gleich nochmal drüber reden.
Ja.
Über Stadion, weil das hätte ich auch nochmal so als Frage. Aber wenn ich ins Stadion gehe oder auch mit Kollegen, die nicht von hier sind oder sowas, dann sage ich immer so, da versuche ich auch immer in der Nähe zu sitzen
von der Kurve, ne?
Von der Kurve, Klasse, ja. Um dann zu sagen hier, und dann sind halt auch welche sind Dortmund-Fans dabei oder sowas, weil die halt von dort kommen. Und sagen sie, es ist schon eine geile Stimmung einfach. Und das ist so, und jedes Mal, wenn man im Stadion war, denkt man so, man müsste eigentlich öfter gehen. So. Ja. Aber nochmal zu dem Parcours, du hast ja eigentlich schon erzählt, wie du zugekommen bist, ne, mit deinen Kids.
Genau, mit diesem Fußballplatz und einfach, dass ich den Kindern einen Sport als Ruben, mein Sohn heißt Ruben, jetzt habe ich den Namen gesagt. mit Fußball aufgehört hatte, wollte er irgendeine Sportart machen, die irgendwie passt oder wir wollten. Und dann, ich hatte es vorhin schon erwähnt.
Genau. Ja, weil ich habe das nämlich mit meinen Kindern auch ähnlich, weil die sind nämlich auch Parcours begeistert und es ergibt sich auch immer, dass die das, aber die machen das immer so in Eigenregie, ne? Die setzen das immer so um, wie, was sie sich davon vorstellen. Klar, man hat so eine YouTube-Videos geguckt oder man hat mal diese Weltmeisterschaft empfangen auf ProSieben oder wo das ist, geguckt und so weiter, und das hat die auch immer krass geflasht. Und normal laufen können die auch eigentlich eh nicht. Die sind immer am Rennen. Nein, aber das ist so, die sind dann auch immer auf dem Spielplatz und dann springen sie da über die Obstacles.
Ja, was ist das? Ein Hindernis.
Ja. Ja, genau. Nein, aber über die Bänke und laufen die Rutsche hoch und springen darüber, klettern da hoch und verbinden es dann mit irgendwelchen Sprüngen oder mit Purzelbäumen, wenn sie normal gerade auslaufen, dann machen sie mal einen Purzelbaum auf der Wiese und so weiter. Deshalb habe ich da auch sogar mal geguckt, weil du gesagt hast, ne, dass das so eine starke Szene auch in Frankfurt ist. Ich habe nur in meiner kurzen Recherche habe ich nichts gefunden, was altersentsprechend war, beziehungsweise es war auch alles immer so ein bisschen weiter weg von uns. Dementsprechend, aber da bleibe ich auf jeden Fall dran, weil die, man kann es ja überall machen und die sind am Machen und vielleicht ergibt sich das mal, dass die auch irgendwo mal so vielleicht mal einen Workshop mitmachen können oder wo die mal ein bisschen gezeigt bekommen, wie die Basics funktionieren oder sonst irgendwas. Aber das ist auf jeden Fall bei uns zu Hause auch ein großes Thema. Wenn man mal überlegt, jetzt gehe ich nochmal zurück, als wir noch ein bisschen jünger waren, ja. Gab es das sogar gar nicht. Das war ja für uns ganz normal, dieses Klettern, Springen und sonst irgendwas. Und ich weiß noch, das war der krasse Flash damals. Da gab es einen Film, der, glaube ich, war ein französischer Film.
Yamakasi,
ganz genau. Und das war so dieser Überflash. Ich werde nie vergessen, wie der durch dieses Oberlicht über der Tür da durchgesprungen ist und abgehauen ist.
Fenster
und so weiter.
War das eigentlich? Also, ja,
Oberlicht, meine ich.
Oberlicht.
Ja, genau. Dieses kleine Fenster über der Tür.
Totale Szene.
Und
war so eine Fluchtszene, ne?
Ja, wo die da abhauen und so weiter.
Ja, das ist der im Prinzip mit der Mitbegründer vom Parcours.
Ja, und wie gesagt, dieses Thema, das gab es bei uns gar nicht. Und das ist halt, wie gesagt, so für mich eine neue Sportart. Aber ich feiere das auch total, weil es sieht einfach so geil aus. Und man, es sieht auch bei vielen halt, die es können, halt auch richtig lässig aus, wenn die da irgendwie so gewisse Hindernisse überwinden oder springen und sonst irgendwas. Aber die Jungs sind da voll drinne. Auf ihre Art und Weise, ne? So diese Spielplatzart und Weise.
Das ist aber ja, das ist ja im Prinzip der Ursprung. Den gilt es einfach nur zu bewahren. Übrigens jetzt nochmal auf Steve, auf deine Frage vorhin, was ist der Unterschied zwischen Parcours und Freerunning?
Ja.
Parcours ist erstmal nur grundsätzlich das möglichst effiziente Überwinden von Hindernissen. Mhm. Wie du das machst, ist dann relativ egal. Es soll schnell, es soll dieser Fluchtmodus sein. Der Parcoursportler nennt man auch Traqueur. Eine Linie ziehen. Nicht wie die Frankfurter das kennen, eine Linie ziehen, sondern den Weg gehen, der gerade vor dir liegt. Möglichst effizient gehen. Und ja, auf jeden Fall. Und Freerunning ist das Garnieren mit Flips oder mit Dingen, die sozusagen nicht notwendig wären, um über das Obstacle zu kommen. Es ist dann sozusagen Style. Der schöne Up der Style, genau.
Ja,
der nicht notwendig unbedingt ist, gibt es aber interessanterweise in der Szene auch eine interessante Diskussion, und zwar ein Frontflip, ein Vorwärtssalto. Gehört der zum Freerunning, was ich erst dachte, oder gehört er schon zum Parcours? Aber das geht jetzt zu sehr ins Detail.
Ja.
Tatsächlich, der aus dem Film Yamakasi, wenn du vorwärts durch ein kleines Fenster springst, würdest du schlecht landen. Du müsstest danach eigentlich einen Frontflip machen, um gut zu landen, um in den nächsten Move zu kommen. Also gehört das wieder, das ist aber jetzt zu detailliert, wieder ins Parcours. Im Prinzip ist es aber nur so, dass man sagt, Kindern oder Jugendlichen, die halt sozusagen sich natürlich bewegen, eine ganz lange Zeit, bis wir es verlernen, bis wir nicht mehr. Ich habe vor der Praxis einen Spielplatz, da sind kleine Kinder, die hüpfen immer fast von der doppelten Höhe, als ihre Körpergröße ist, runter. Und landen dann auf den Füßen und dann im Frog, also auf den Händen. Sie dämpfen sozusagen ihre physikalische, die Physik sozusagen dämpfen sie mit der Hand oder mit einer Rolle. Das wäre so eine Judo-Rolle zum Beispiel. Und das sind die kleinen Tipps, die man eigentlich dann Jugendlichen oder Kindern gibt. Und man versucht dann einen gewissen Style reinzubringen. Also einfach, weil Style gehört schon so. Also Style is everything. Also im Leben gibt es manche Dinge, die sind mit Style, auch Tanzen ist mit Style tanzen, sieht irgendwie besser aus, A. Und B, gibt es dir eine komplett krasse Bewegungsvielfalt, finde ich. Also es gibt vom Gehirn einfach nochmal eine andere Rückmeldung. Und das geben wir eigentlich den Kindern mit. Und danach kommen aber immer höhere Dinge, immer mehr Dinge. Höher, schneller, weiter. Da sind wir ja bei Moses. kommt dann automatisch. Und das Training im Parcours mit Weichbodenmatten oder mit einer Halle lässt dich einfach eher was riskieren, als der Beton es zulässt in der Stadt. Aber die Ashigaros, die ganzen Alten, haben alles einen Straßenparcourler. Und Kindertraining kann man bei ein paar Sachen machen, da kann ich dir nachher noch mal was sagen, aber
sehr gerne.
IHAB ist ein Trainer,
der... Also du darfst doch gerne hier sagen, vielleicht gibt es
genau, Hörer, IHAB, Bonames bei Marc Busch. Das sind übrigens alles fast Pro-Athleten, die bei diesem Fang RTL oder Pro7 Format da mitgemacht haben. Also die Eintracht hat, glaube ich, eine Parcoursabteilung selber. Wir
mittlerweile auch.
Die haben es sogar schon länger.
Das habe ich geguckt.
Genau. Problem ist, dass es oft schon auch bei uns im Verein ab einem höheren Alter ist. Wir würden es jetzt etwas jünger gestalten. Das ist juristisch immer noch so ein bisschen so ein Problem, weil man noch nicht genau weiß, wie gefährlich ist das ab einem gewissen Alter oder nicht. Du brauchst ein bisschen die Disziplin auch beim Geräteaufbau weiter. Ja, also wenn Geräte aufbaust, dann müssen die schon ein bisschen helfen können. Aber das, ich glaube, daran liegt so ein bisschen. Wir haben tatsächlich in Sachsenhausen, TG Sachsenhausen vor, eine kleine Kindergruppe. Das ging mit Corona dann ein bisschen verloren, weil die Auflagen dann, aber das wird, glaube ich, gestaltet. Es kommen immer mehr Parcoursparks in der Region. Das ist übrigens ein Skandal. Frankfurt als so eine parcoursträchtige Stadt hat als eigenen Stadt noch keinen Parcourspark. Offenbach hat es, Stadtteile wie Niederellebach oder sowas oder Heddernheim.
Ich muss noch ganz kurz reinkriechen, weil du es gerade erwähnt hast, diesen Parcourspark. Also ich weiß, durch meine Skate-Aktivität aktuell gibt es in Karben.
Genau. Sehr schön. Genau. Da ist auch ein kleiner. Das sind drei Wände und dann Stangenpark, genau.
Genau, wollte ich gerade sagen, ne? Das ist ein
Karben ist ein Parcourspark. Ja, genau.
Da ist ja auch ein Skatepark.
Also, da ist ein Skatepark.
Skatepark darf man in dem Fall, das ist eine Bowl, also es sind zwei Pools. Und vorne dran ist so, das war ursprünglich, glaube ich, mal eine Rollschuhbahn. Da sind auch noch so zwei alte Rampen, die da noch rumstehen, die jetzt ja bedingt nutzbar sind. Karben,
sehr beliebtes Spot bei uns auch.
Ja?
Ja.
Weil das habe ich ein paar Mal schon gesehen. Und
also so wird auch ganz schön geballert. Also geballert für alle, die das jetzt nicht verstehen. Also wird da pushen sich die Leute. Also diese Stangen da, oder? Da wird richtig hart trainiert und wirklich gut.
Für mich sah das immer aus, was ja auch mal so ein bisschen so aufkam, was ja auch an der EZB hier Fußballplatz, Basketballplatz, Skatepark. Und da gibt es ja so ein bisschen so eine Fläche, wo man frei trainieren kann. Also, aber in dem Fall Krafttraining machen kann.
Ja, sowas. Das ist so Calisthenics.
Ich muss sagen, dass als ich da ein paar Mal in Karben war, in dieser Skatebowl, sah das für mich erstmal, ich bin halt vorbeigelaufen, dachte mir so, wow, cool, also sieht geil aus. Aber für mich war das erstmal immer so ein bisschen, weil da auch an dem Tag oder an diesen Tagen, wo ich mal da war, keine Jungs waren, die Parcours gemacht haben, dachte ich echt, das wäre so ein
Kraftsport Calisthenics Park.
Genau, ja. Sowas habe ich gedacht eher. Und dann war aber irgendwann, war ich mal da und dann habe ich so ein paar Jungs gesehen, die so ein bisschen was da probiert haben. Und da ist ja auch, glaube ich, der Boden ist mit diesem...
Das mit diesem Holzspänen.
Ja, das heißt, glaube ich, es gibt einen ganz speziellen Namen. Mir fällt da gar nicht ein. Das heißt irgendwas mit Span, aber das heißt, Mann, ich musste das sogar mal bestellen.
Ich weiß auch gerade nicht, wie es heißt. Diese Holzspäne im
Prinzip. Ja, genau. Und das ist ja auch so ein bisschen federnd.
Ja.
Also das ist dann kein harter Boden.
Kann aber trotzdem in der Haut stecken bleiben.
Ja, bestimmt.
Nein, das dämpft einfach. Genau. Und das ist wie bei einer Hallen... genau. Das braucht man auch ehrlich gesagt am Anfang. Also irgendeine Sandgrube, in die man, also du brauchst erstmal, also selbst wenn du, ihr müsst mal probieren, einfach eine Rolle auf dem Boden zu machen. Das macht man gerne auf dem Teppich vielleicht nochmal zu Hause, aber wenn es Beton ist, dann merkst du echt, wo, an welchem Punkt deine Wirbelsäule gerade da irgendwie, also, und das ist aber schon der erste Aspekt auch, mach es runder, mach es mit weniger, mit Deine Füße sollen mit weniger, das ist übrigens, das ist ja das Allergeiste einfach. Es ist auch noch gesund, wenn du es richtig machst. Wenn wir hüpfen, wenn wir springen, nach oben springen, spontan im Alter, in dem wir jetzt so sind, dann denken wir gar nicht darüber nach, wie wir springen. Also landen wir relativ hart erschütternd. Diese Erschütterung ist überall in den Gelenken zu spüren. Wenn man einfach nur sagt, lande leise, das ist wirklich, dann landet man automatisch auf den eher Vorfuß auf den und das hat, und du hast sofort eine Dämpfung in allen Gelenken, und das geht im Prinzip, es gibt manchmal nur ganz kleine Tipps, die deinen Körper eine komplett andere Physik geben.
Genau, das meine ich nämlich mit dem, dass man mal die Basics gezeigt wird. Ich habe mit den Kids mal geguckt, das war auf Kika, glaube ich, mit dem Ben,
ja,
kennt wahrscheinlich auch noch jeder, und der Silke.
Der Silke.
Genau. Die hat ihm auch so ein paar Basics gezeigt, wie er über, das war ja glaube ich in Berlin, wie er über so ein paar, das war auch eine richtig coole Location. Und hat sie halt auch erklärt, so auf dem Fußballen landen und wie man das dann nennt mit den Fachausdrücken und so weiter und so fort.
Genau,
dem
Prezi und so weiter.
Genau, diese Sachen. Und das ist halt das, was ich meine, dass ich glaube, das ist schon ab einem gewissen Punkt, gut bei den Kids, wie gesagt, die machen das automatisch schon viel richtig, aber dass man denen einfach so ein paar Tipps gibt, wie sie landen, wie sie springen und
ja,
so weiter.
Ja, wir hatten bei uns in der Turnhalle, das macht man ja dann auch, wenn man eine Wand hochrennt oder sowas, ja? Wie rennt man eine Wand hoch? Ich bin dann, oder an eine Wand springen. Dann hatten wir in der Turnhalle ein Handballtor relativ nah an der 30 cm an der Wand. Und dann hat unser Trainer damals gesagt, einfach springt jetzt mal einfach an dieses Tor, an den Pfosten oben mit den Händen festhalten und dann versucht einfach oben drauf und noch an den Basketballkorb drüber. So, er springt da dran, das sah aus wie eine Katze, war sofort oben. Ich spring dran mit den Händen das erste Mal und knalle sozusagen mit dem Körper komplett an diese Wand nach hinten. Hm. Ja, und dann hat er nur gesagt, Thomas oder Hoffi, springe mit dem Fuß voraus an die Wand. Der Fuß muss den ersten Kontakt an die Wand haben. Danach gibt es eine Rückkopplung mit den Armen und es geht. Ja. Das ist ein Wort. Spring mit dem Fuß voran. Da habe ich erstmal nicht dran gedacht. Das sind diese kleinen Aspekte, die ich dann einfach weiterbringe. Ich möchte noch mal was anderes, komplett verständlich ist, weil ich verbinde gerne Parcours mit der Physiotherapie. Ich bin ein Physiotherapeut, der es liebt, mit der eigenen Körperkraft und mit der eigenen Physik und mit den eigenen Bewegungsebenen, die unser Körper uns gibt, man nennt das funktionelle Ketten, zu arbeiten. Wir gehen ins Fitnessstudio, machen einen Klimmzug, ja, und dann wird der Latissimus stark und so weiter. Aber es hat physikalisch überhaupt keine Notwendigkeit, einen Klimmzug zu können. Sondern den Klimmzug musst du eigentlich durchschwingen und nach oben machen. Das ist eine komplett physikalische Einheit. Erst dann macht es auch im Leben einen Sinn. Wenn du irgendwo dran hängst und nur einen Klimmzug machst, dann kannst du vielleicht über eine Mauer gucken. Aber eigentlich willst du ja oben drauf kommen. Und das, dafür muss die Muskulatur stark sein. Also du musst im Prinzip durchpushen. Und für mich ist Parkour immer ein Gesamttraining. Also ich mache isoliert früher Bauchmuskeltraining mit Patienten, wie man es so kennt, Bauchmuskeltraining. Wir haben im Parkour, nur durch Springen hatte ich Bauchmuskelkater, weil Springen natürlich die Beine hochzieht, auch die Initiierung der unteren Bauchmuskulatur kommt. Und ich so, Alter, das kann doch nicht sein. Du machst jetzt eh schon jeden Tag Bauchmuskeltraining. Jetzt hast du aber Bauchmuskelkater, weil eine komplett andere funktionelle Kette initiiert wurde, die natürlichen Ursprungs ist. Also wieder zurück zum Ursprung eigentlich. Also keine Ahnung, wie Afrikaner lange bewegen, so gut es geht. Und mit deiner eigenen Körperkraft, das ist sozusagen, was ich eigentlich vermitteln möchte. Und deswegen liebe ich Parkour, mache es in der Praxis auch mit den Patienten und probiere eigentlich immer jeden zu überreden, es zu machen. So ein bisschen. Aber letztendlich liebe ich alle Sportarten. Also wirklich alle. Hauptsache Sport machen, Bewegung machen und so weiter.
Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, so als großes Ganzes. Vielleicht kommt ja Tobi mit seinen letzten Worten dann später auch nochmal drauf, aber einfach Bewegung seit draußen, ob man jetzt
Parkour wir haben macht. Jetzt, wir älteren Leute haben jetzt Buhl für uns entdeckt.
Wieder. Auch super.
Buhl, Sport.
Aber du bewegst dich. Einfach sei draußen,
draußen.
Mach irgendwas. Ne? Fahr Fahrrad, geh skaten, wenn du Lust drauf hast. Mach irgendwas. Aber ja, genau. Also
du kannst deine Netflix-Serien am Abend gucken, aber klar. Du musst sie ja nicht den ganzen Sonntag gucken. Also so ist meine Ideologie, aber keine Ahnung. Das ist halt wirklich, das ist mein. Aber ich würde gerne immer mehr Leute davon nicht überzeugen, das nicht, aber durch die Insta-Stories zeige ich denen vielleicht so ein bisschen, dass es auch so geht.
Ich bin da voll dabei, weil ich, wo du gesagt hast, mit dem Aufstehen vom Boden sitzen, das war, glaube ich, gerade letztes Wochenende, da war nicht so cooles Wetter, da habe ich ein paar Stunden am Stück so einen riesen Lego-Teil mit meinem Sohn aufgebaut, bin fast nicht mehr hochgekommen. mit meinen 25 Jahren. Nee, aber allein, als du das vorhin gesagt hast, war einfach so, ging so eine Lampe in meinem Kopf einmal so, ja, Mann,
das ja, stimmt auch einfach. Beim Aufstehen so, nicht so, oh,
ich bin ja auch so einer, der sich gerne auf die Couch fläzt, aber ich stehe auf und ich fühle mich wie 80, sag ich dir ganz ehrlich. Und nochmal ganz kurz.
Und es wird nicht besser.
Ja, und das ist auch das, und das will ich nochmal zum anderen Gast, der hier war, nochmal eine Parallele schlagen, als der Rafa hier war, Personal Trainer und so weiter und so fort. Der hat auch, der ist ausgeflippt, als man gesagt hat, ja, bist du nicht zu alt dafür oder sowas?
Genau.
Er hat gesagt, das gibt's nicht. Man ist nicht dafür zu alt.
Sehr gut.
Das ist eine Einstellung, das ist eine Kopfsache. Deshalb einfach nochmal, um dich auch zu unterstützen, weil ich in meinem Kopf, ja, verstehe ich das, aber es ist halt immer diese Hürde, es zu machen. Aber er hat auch gesagt so, ja gut, ich bin in einem gewissen Alter, er hatte eine Verletzung und weiter, aber das ging nicht darum, weil ich zu alt bin, hat er gesagt. Es ging darum, weil ich zu übertrieben habe.
Ja, aber die Leute haben zu ihm gesagt,
genau.
Du bist ja langsam auch genau. In einem Alter, wo so eine Verletzung klar ist.
Und der macht halt Hardcore-Sport. Ja,
also. Es wird uns verrückt. Eingetrichtert. Und es ist übrigens auch einfach immer eine Entschuldigung der eigenen Trägheit. Also es ist leichter zu sagen.
Um es jetzt zu dir zu sagen, ich frage dich jetzt einfach mal, also ich stelle jetzt eine Frage, aber ich bin überzeugt davon, dass es auch Leute schon zu dir gesagt haben, so dieses, sag mal, Hoffi, findest du nicht, dass du langsam zu alt für so einen
Sport bist? Doch, das ist permanent so. Oder
aber warum?
Warum musst du, genau, das ist ja die Frage. Das ist ja die Frage, die man sich immer stellen muss. Übrigens, warum schränkt man Leute in irgendeinem gewissen Alter in ihrer Handlung ein? Also warum muss sozusagen, gefällt mir jetzt gerade nicht ein, aber eine
doch,
alte
warum
Frau
darf
überhaupt nicht,
warum, nicht mehr skaten?
Ganz genau. Warum werden uns sozusagen Limitatius gesetzt, nur weil es die Gesellschaft im Gesamtbild gerade so sieht?
Genau, und das ist bei dir auch so.
Sehe ich überhaupt nicht ein.
Ich bringe da noch einen anderen Aspekt rein. Was ich eigentlich fast noch schlimmer finde, ist, warum mischst du dich da ein? Wenn du keinen Bock hast, das zu machen, nein, lass es doch einfach. Aber lass doch den, der Bock drauf hat, das zu machen, lass das. Das ist dieses was weiß ich, ob es Neid ist oder sonst irgendwas. Mich nervt es im Grunde, wenn jemand dem anderen das abspricht, obwohl er es macht, es kann und Bock drauf hat. Aber dann sozusagen, okay, ja, du bist ja in so einem Alter, das kannst du doch eigentlich gar nicht mehr machen. wenn du es nicht machst, ist doch okay, aber lass mich doch. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Tobi sage, boah, nee, das ist mir, glaube ich, zu viel, ich fahre lieber ein bisschen mit meinen Jungs Fahrrad oder gehe mit denen kicken, dann ist es meine Sache. Aber ich würde dir doch nicht, ich sag ganz ehrlich, wenn ich die Videos sehe in deiner Story oder sonst irgendwas, wo du am Osthafen da irgendwie, was weiß ich, wo runterspringst oder deine Saltos machst oder sonst, ey, ich guck's an und ich feier das. Mir wird es auch nicht in den Sinn kommen zu sagen, boah, spinnt der ist doch nicht mehr der Jüngste, warum macht der das denn? Nee, so, genau, nein, ich feier das
bisschen,
einfach.
Bist du da nicht ein bisschen zu alt dafür?
Ja, nee, was für ein Quatsch. Nee, dann,
doch,
ja.
Da ganz kurz, da können wir jetzt ganz kurz den Trailer hier einspielen.
Ja, logisch.
Nee, wir haben einen Trailer hier bei uns im Podcast. Okay. Der heißt, in dem Fall müssen wir es ja sogar, wir haben unsere 5 Minuten nennen. Eigentlich hieß der mal, er hat seine 5 Minuten. Wenn sich irgendjemand bei uns extrem über etwas aufregt, dann darf dieser Mensch seine 5 Minuten haben. Das hat der Fai zum Beispiel sehr gut hinbekommen, weil er sich über eine bestimmte Sache aufregt. Er mag es nicht, wenn Leute jammen. So, und wir können den Trailer jetzt hier einspielen. Der kommt jetzt. Achtung.
Er hat seine 5 Minuten.
Und dann können jetzt wir unsere 5 Minuten haben. Und da sind wir an der Stelle, dass, warum müssen Leute zu uns sagen, oder allgemein zu anderen Menschen sagen, bist du nicht dafür langsam etwas zu alt? Halt deine Schnauze, es ist egal, wie alt ich bin. Und was ich mache.
Genau.
Wenn Tobi jetzt sagt, ich hab Bock, morgen, keine Ahnung, Mountainbike-Profi zu werden und diesen Berg runterzufahren, dann ist es doch nicht, dann ist es doch...
Mein Problem.
Genau, dann ist es sein Problem. Aber dann ist es doch nicht... Dann, mit was für einem Recht oder mit was für einer Begründung sage ich zu diesem Typen, bist du da nicht ein bisschen zu alt dafür?
Richtig.
Also was geht mich das an?
Ja, das sind aber diese Vorgaben der Gesellschaft. Ab einem gewissen Alter muss man beige Klamotten und Gesundheitslatschen tragen oder sonst was. Nee, muss man eben nicht. Und nee. Gerade ganz ehrlich, gerade heutzutage, wo... nämlich sich alles verschiebt, wo die Jugend früher Sachen macht, die wir nicht gemacht haben in dem Alter, weil wir noch in der Nase gebohrt haben und die mittlerweile, was weiß ich, sich mit Tablets auskennen oder sonst irgendwas, wo alles sich verschiebt und alle irgendwie auch gesünder leben wollen oder auch das machen oder Sport machen oder wenn man ins Internet guckt, jeder ist doch auf einem Fitnesstrip oder wie auch immer und sonst irgendwas und dann sich aber trotzdem noch das reinzuziehen, nee, Leute, das ist heutzutage so, es wäre cool gewesen, wenn es früher vielleicht schon so gewesen wäre, gerade in so einem Punkt, ich meine ganz ehrlich, wenn man sagt, hier bist du nicht zu alt, achte doch mal ein bisschen auf deine Ernährung oder sowas, wegen mir, wenn es um die Gesundheit geht oder sonst was, aber gerade wenn Leute sich bewegen und auf ihre Gesundheit achten und Sport machen wollen, auch in einem gewissen Alter, lasst sie doch einfach,
ja,
oder?
Also ich sehe es sehr genauso, aber es fängt ja nur gar nicht nur, dass es sozusagen ist, dass dich die Leute sozusagen, das, weißt du, was ich vorhin von erzählte? Ich werde von meinen Freunden im Parkoursport eingeladen auf Partys. Da stelle ich mir ja auch die Frage schon, bin doppelt so alt wie die. Bin ich nicht zu alt? Warum stelle ich mir eigentlich diese Frage? Ja. Wenn ich Bock darauf habe, dahin zu gehen, ist nämlich genau das, geh einfach hin. Warum stelle ich mir die Frage? Weil es eine gesellschaftliche Frage ist. Grundsätzlich.
Genau, bist du nicht langsam zu alt für
warum,
so eine Party?
Genau, warum stelle ich mir die Frage? Weil ich auch in einer Doktrine gefangen bin, um mir diese Frage zu stellen, die eigentlich nicht berechtigt ist. Fertig. Wenn ich Bock habe, wenn die mich einladen und Bock haben auf mich...
So, wenn du selber sagst, nee, ich fühle mich heute nicht, weil ich nicht fit bin oder müde bin, okay, dann ist es deine Entscheidung, dann gehst du nicht hin.
Jeder selber entscheiden.
So, ganz einfach, genau.
Es gibt Dinge, die müssen halt sein, das ist klar, aber bei dieser Einmischung findet ja permanent statt. Ich meine...
Ja, aber was? Ja, aber
wenn man sagt... Im Grunde muss man so abfrühstücken sagen, so, hier, sag mal,
Tobi hat seine 5 Minuten.
Bist du nicht zu alt dafür? Dann muss man sagen, nein. Fertig. Und dann haben wir tatsächlich erledigt.
Bin ich nicht, nein, genau. Ja, sag ich doch auch. Ja. Aber wie oft hört man das?
Ja.
Und das fand ich halt, also der Raffi, an alle, die das noch nicht gehört, also die jetzt diese Folge hören, aber Raffis Folge nicht gehört haben, hört sich nochmal an, weil er hat das beschrieben mit diesem kleinen Hakenfinger, dass es immer wieder Menschen gibt, die dich runterziehen wollen zu sich, weil die selber vielleicht nicht, weiß ich nicht, die Motivation haben, den Mut haben, irgendwas zu tun, auszuprobieren, sonst was und dich dann fragen, in dem Fall, bist du nicht zu alt dafür? Nee, du bist es doch auch nicht, wenn du Bock hast, probier es doch aus. Oder dieses, sag mal, wann willst du mal was Ordentliches machen? Was heißt denn was Ordentliches? Weil du was machst und in deiner Wahrnehmung das ordentlich ist alles, was andere machen, nicht ordentlich und du fragst die, willst du nicht mal was Ordentliches machen? Ja, warum?
Ist, er hat gesagt, ich, mit dem kleinen Nummer, um das
ja, mit dem Finger, ja.
Mit dem Finger, sie wollen versuchen, dich auf ihre Ebene runterzuziehen und dich damit auch runterzuziehen. Also, ne, und das ist das, wo er sagt, nee, wenn ihr das nicht wollt, mal lasst es,
genau,
aber jeder kann das, wenn er selber das will.
Natürlich. Und das meine ich ja gerade. Also
ja, lasst jedem sowieso. Also, aber ich habe auch, keine Ahnung, ich provoziere auch gerne, habe ich gemerkt, vom Fahrradfahren hatte ich irgendwann gerne mein eines Hosenbein hier oben. Das habe ich dann den ganzen Tag so gelassen. Ohne Scheiß. Die Hälfte der Patienten fragt so, Herr Hoffmann, warum haben Sie eigentlich das Hosenbein oben? Das sieht doch gar nicht ordentlich aus. Ich so, ganz ehrlich, ich hatte es A am Anfang vergessen. Dann ist es West Coast, das ist mein Style jetzt.
Das waren die Raptor, ja.
Und jetzt wird es auch noch Provokation. Ich mache es absichtlich. Ich möchte wissen, wie viele mich ansprechen. Und warum? Ich möchte Dinge aufbrechen. Ich möchte nicht in dieses Cluster reingesteckt werden, in dem andere sind. Für mich ist es erst ein Versehen gewesen, aus der jetzt schon fast Provokation wurde, ja. Witziges Spiel, aber es geht immer um diese Dinge. Ey, lasst allen diese Sachen, hab Respekt, es gibt ein paar komplette Dinge, an die man sich halten muss, also halte eigentlich Regeln ein, an der roten Ampel zu stehen, wenn Kinder dort stehen,
na klar,
dann versuch halt nicht irgendeinen Scheiß zu machen, diese Regeln musst du befolgen, aber andere Sachen brech sie auf, wir müssen alle.
Aber guck mal, du tust doch niemandem weh, wenn du jetzt meinst, in deinem Alter diesen Sport lernen zu wollen. Und andere wollen es halt nicht. Aber du, das ist das Thema mit dem Respektieren, ne? Du hast Bock, das zu machen. Das sollten Leute respektieren. Aber du verletzt niemanden anderen damit, du schränkst niemanden ein. Du machst nichts. Ja. Schlechtes.
Ja, du mischst dich nirgendwo ein, aber die dich dann bei dir einmischen, die mischen sich bei dir ein, ja, in dein Leben halt so ein, aber ja, andersrum nicht.
So nicht gesehen.
Ja.
Ne? Nee, das
ist das Problem.
Aber beide Daumen hoch für diese Aussage.
Danke. Die habe ich mir gerade ausgedacht, aber
ne, es ist aber so.
Ja, und da enden, glaube ich, dann vielleicht auch unsere gemeinsamen 5 Minuten, aber ich finde so, ey, jeder sollte, wie du gesagt hast, Respekt vor allem haben und vor anderen Menschen haben. Und solange man niemanden anderen irgendwie an etwas sich einmischt, ist das falsche Wort, aber einschränkt.
Das,
ne, oder andere einfach, also ich tue niemandem weh damit, wenn ich etwas mache, was ich für mich gut finde oder wobei ich mich gut fühle.
Egal wie alt.
Genau. Egal wie alt, so. Und solange ich dir nicht damit wehtue oder dir nicht damit wehtue, ist doch egal. So, warum störe ich dich denn dabei?
Ja, weißt du, das ist ja auch so ein, genau. Ein Ding, was ich versuche, lange nicht erreiche, um Gottes Willen, sonst wäre ich ja schon relativ weit im Kopf. Aber ich versuche mich immer in meinem Leben mal auf die andere Seite zu versetzen. Also in einem Moment, wo mir was begegnet, was mir vielleicht irgendwie anders vorkommt, versuche ich nur die andere Seite. Wie wäre ich auf der anderen Seite? Und wenn du diese Position siehst, wenn das jeder macht, ist das Leben relativ einfach, ehrlich gesagt.
Ja,
das vergisst man halt die ganze Zeit. Das macht man nie. Das müsste man eigentlich permanent abrufen. Und ja, da probiere ich diese Sache so dahin zu schieben, dass das immer ein bisschen besser wird. Aber oh Gott, wenn meine Frau das hört, die sagt dann wahrscheinlich auch, das misslingt dir ja meistens. Nur ich vergesse es nicht. Also ich vergesse es nicht.
Nee, ich finde es ganz wichtig. Ja. Das ist so einfach, ey.
Und das ist jetzt wirklich schon eine Lebensphilosophie. Also es gehört in jeden Bereich unseres Lebens. Ja. Versuch dich einfach mal auf die andere Seite zu stellen. Wie ist es da?
Das ist richtig und das gebe ich offen ehrlich zu, viel zu selten. Viel, viel zu selten.
Ja, also verstehe ich auch. Geht ich mir ähnlich.
Auch. Aber wir können ja arbeiten an
genau, uns. Das ist das Wichtigste.
Also auch arbeiten. Da gibt es kein Ende.
Nee, und ich könnte jetzt auch noch ein anderes Thema aufmachen. Das mache ich jetzt nicht an der Stelle, aber auch so dieses, wie man miteinander umgeht. Und das gehört ja auch in das, was wir gerade hatten, rein. So, ne, schränkt doch den anderen nicht ein. Lass doch jeden was, solange er dich nicht einschränkt, lass ihn doch tun, was er will.
Richtig.
So, ganz einfach. Das wäre so das Statement, was ich dazu sagen wollte. Wir müssen ganz kurz noch ein kleines Päuschen machen und danach kommen wir zu unserer Jukebox. Ja. Nein, Tobi?
Nee, ich habe noch eine Frage.
Du hast noch eine Frage?
Ja.
Das ist ja nicht schlimm.
Gut. Pause.
Kurze Pause.
Dann ich bin gespannt.
Ich bin auch sehr. Jetzt hat er mich richtig neugierig gemacht. Also kurze Pause, ja, Tobis Frage und dann Jukebox. Geil. Ja. Super. Hast du noch einen Schlappesäbel, Hoffi?
Nee. Was ist cool. Für eine Bar hier?
Das ist für eine Scheißbar. Der Sieg ist auch wieder weg.
Nee, das war der letzte. Das
nee, aber da gibt es noch was.
Da gibt es noch anderes.
Da gibt es noch anderes Bier. Guck mal, da gibt es noch zum Beispiel das Efes Bier. Das ist sehr lecker.
Das ist von, das ist griechisch, oder?
Nee, das türkisch. Ist türkisch.
Türkisch. Oh, sorry.
Hier ist nicht schlimm.
Türken, Griechen, fast das
Efe. Und Efe wird beleidigt sein. Jetzt. Aber ist okay.
Danke, ja. Ich hab wieder.
Danke an Effe für sein Bier. Ja. Effes Bier.
Nee, was mir noch so ein bisschen auf der Zunge brennt, ist so eine Frage. Du hast ja gesagt, du...
Die hast du groß angekündigt übrigens. Entschuldigung.
Ja, nee, das ist auch so, weil... Ja. Das bekommt man ja auch mit, wenn man dir folgt. Aber wenn du hast ja gesagt, du bist ja im Osten der Republik sozusagen geboren und aufgewachsen, bis zum gewissen Punkt. Und wenn ich dich aber so verfolge, du bist ja ein Vollblut-Frankfurter. Wie wird man, sage ich mal, als Zugezogener sozusagen so ein Vollblut-Frankfurter?
Das ist eine gute Frage. Ich kann dann nicht mal mehr Ostdeutsch. Also ich weiß ja gar nicht mehr, wie die da babbeln, ehrlich gesagt. komplett assimiliert halt. Also ich habe halt viel... Star Trek. Ich bin in Mainter-Bischofsheim gleich in den 80ern halt sozusagen. Mein Bruder übrigens auch. Wir haben mit unserer damaligen Heimat oder Geburtsort eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und für mich, ich bin in Frankfurt groß geworden. Für mich war es ja sowieso, das ist vielleicht ganz interessant mal zu sagen, das waren zwei Welten. Also du hast eine gefühlt graue Welt gehabt im Osten mit dieser ganzen Industrie und kam es hier in eine bunte Welt. Das ist für mich tatsächlich so, mit dem die Zugfahrt, die ja dann auch noch durch diese ganzen chemischen Industriegebiete ging und dann war es im März plötzlich grün, die Aral-Tankstelle, das Blau der scheiß Aral-Tankstelle, werde ich in meinem Leben nicht vergessen, wie geil blau die war. Das sind so Sachen, da fühlte ich mich gleich wohl und es war das genau gleich Alter wahrscheinlich. Da gibt es übrigens total die lustigen Geschichten. Also wir wussten ja, in der DDR mussten wir ja immer, wenn wir eine Antwort in der Schule sagen wollten dem Lehrer, mussten wir uns so melden, ganz korrekt, ganz gerade sitzend. Der Arm musste ganz gerade nach oben ausgestreckt werden. Und um die Antwort zu sagen, mussten wir neben den Tisch treten. Und dann die Antwort. Und das habe ich, in den 80er Jahren kein Schulsystem gekannt. Mein Vater, die Schule war eine Minute entfernt. Ich kenne eine Realschule. Alle haben da gehockt mit Cola-Dosen, haben wirklich so, keine Ahnung, Jogginghosen gehabt und ich meine Antwort gesagt, aufgestanden, neben den Tisch getreten. Ganze Klasse hat sich weggepisst. Gut, also da musste ich mich relativ schnell anpassen, damit ich mir konnte man damals auch sagen, guck mal, da oben ist ein rosa Pferd, fliegt da vorbei, da habe ich hingeguckt. Also ich wurde auch verarscht und so weiter. Wie kam, keine Ahnung, vielleicht Ossis, wenn sie zuhören zu der Zeit. Man war relativ naiv und man musste relativ schnell lernen. Und ich habe gleich eigentlich diese Stadt geliebt. Also wir waren ja in Mainter-Bischofsheim. Ich bin dann eher aufgewachsen in Hanau. Also so in die Clubs war das Kuba in Hanau, ein relativ früher Club, in den ich dann gegangen bin. Und dann kam schon die große Stadt, also Frankfurt. Und ich... bin eigentlich richtig Frankfurter geworden. Also ich lebe Frankfurt. Ich finde auch diese Skyline, keine Ahnung, man kann ja auch kritisch gegenüber dem Hochhausbau sein, aber wenn ich von der A5 oder von irgendeiner Autobahn komme, das ist meine Stadt. Hatte aber auch in den 80ern halt alles dann mitgemacht, tatsächlich. Also so die Entwicklung der Stadt in dieser Zeit war ja auch bombastisch. Also von der Musik, von Rap, von Techno, was für eine Energie hier herrschte, das habe ich halt komplett von 13 bis 18 bis 20 halt miterlebt. Und bin gefühlt, keine Ahnung, ich bin einfach Frankfurter. Also wirklich, ich muss manchmal überlegen, woher ich geboren bin. Das ist eigentlich alles und ich glaube, keine Ahnung, so geht's vielleicht auch vielen Migranten hier in Frankfurt. Also du fühlst dich vielleicht ein Stück weit, ich bin da geboren, aber eigentlich bist du Frankfurter, weil hier alles zusammen war, ganz normal und keine Ahnung, ich habe ja gestern die Doku von diesem Wahrheit, Dichtung und Wahrheit gesehen. Vollkommen zurückgebeamt in die 80er. Genauso war es. Also ich war auch mal im PX und keine Ahnung, das war halt mega. Und der Freundeskreis, der dann halt einfach entsteht, der dir Familie auch gibt, außer deiner eigenen Familie, ist da der Freundeskreisfamilie. Dann kam die Eintracht dazu als mein Verein, den ich geliebt habe. Dann sind wir auf Auswärtsspiele gefahren. Ich bin halt gleich in Fanclub eingetreten und auch auswärts mitgefahren. Und das schweißt, so ja, Hooligan, schweißt ja auch nochmal zusammen.
Warst du auch so ein Hooligan, ja?
Ja, nee, das nicht. Das nicht so richtig. Nein, das nicht. Nee, ich habe Karate früher als Sport gemacht. Ich hab geboxt. Ich hab weißt du, ich hab
gar nicht, okay.
Genau, ich hab
geboxt. Das war auch gerade von mir völlig abwertend zu sagen, direkt so, Eintracht-Fan warst du auch ein Hooligan, gell?
Ja,
so,
ich kannte natürlich die Szene. Ja, also, wir wollen schon auch gut sein. In allen Belangen. Ja. Also Support, aber auch boxtechnisch. Aber damit hatte ich nichts zu tun. Nee,
okay.
Nee, ich hab immer nur gekämpft, wenn es der Kampfrichter veranlasst hat. Keine Ahnung, ich bin hier komplett verwurzelt, gefühlt. Also viele wissen auch gar nicht, dass ihr seid, glaube ich, auch überrascht.
Dass gewesen, du woanders herkommst.
Wie gesagt, wenn man dich so verfolgt.
Ich war auch tatsächlich leider 25 Jahre lang nicht mehr da und ich würde gerne meinen Kindern mal zeigen, wo der Papa herkommt. Also das ist schon was, aber...
Du hast vorhin schon ganz kurz, ich habe es leider vergessen, ich bin ein sehr vergesslicher Mensch, aber du hast vorhin schon kurz erwähnt, ursprünglich woher?
Genau? Görlitz ist die Stadt mit den meisten und unter Denkmal geschützt stehenden Gebäuden in ganz Deutschland und ist ja sozusagen das Hollywood von Deutschland, weil der Krieg an dieser Stadt vorbeigeflogen ist und die Bausubstanz so unglaublich alt ist, dass da alle Filme gedreht werden. Alle möglichen alten
und
Filme.
Ich glaube, die haben sogar. Ne?
Genau, es wurde nicht. Ich glaube, die haben, weiß ich jetzt, da bin ich jetzt nur semi-informiert, aber ich glaube, die haben für das Hotel Budapest, das in dem alten Kaufhaus Karstadt, da haben die auch den einen Preis bekommen oder Oscar für die tollste Location. Also der Ort wird als Filmkulisse benutzt im Prinzip. Aber wie gesagt, ich war mal einmal dort, weil mein Opa gestorben ist, durfte ich mit 16, meine Eltern nicht, meine Mutter durfte nicht auf die Beerdigung ihres Vaters fahren. Ich bin durfte.
Ach so, weil ihr schon im Westen wart und.
Genau. Und die hatten Einreiseverbot. Ich als unschuldiges Kind durfte nicht, aber noch auf die Beerdigung meines Opas fahren. Hab aber da von Nazis in der Disco aufs Maul bekommen, weil ich, keine Ahnung, ich bin Görlitzer gewesen und sah für die irgendwie anders aus. Also die hatten halt ein rechtes Problem, hat Görlitz im Prinzip, glaube ich, immer noch. Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte.
Ja, aber verrückt. Also
genau. Ja. Und witzigerweise war es genau da, als Tschernobyl hochgegangen ist, war ich relativ weit im Osten. Das war genau das Datum.
Ja, da durfte ich nicht im Sandkasten spielen jetzt.
Genau, und dann bin ich hier nach Hause gefahren und da durften hier alle nicht im Sandkasten spielen und ich stand auf einer Beerdigung bei meinem Opa an dem Tag. Also da war die Wolke wahrscheinlich, aber es ist so... Also rein von der Biografie ist es schon interessant. Genau. Keine Ahnung, ich bin, glaube ich, Frankfurter. Nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, weil ich hier alles liebe. Ich finde diese Stadt, dieses Multikulti-Leben auch, dass wir das hier leben, ist, glaube ich, für alle Frankfurter fast selbstverständlich.
Ja, und also für uns, die hier groß geworden sind.
Also ich glaube, das ist, also keine Ahnung, ich glaube, mein Sohn kennt noch nicht mal einen Farbunterschied oder ist noch nicht mal mit irgendwelchen, da hatte das Kind Locken in ja. Klasse und wurde nicht anders beschrieben. Also das ist halt Frankfurt, fertig. Ja. Und zu der Zeit mit den Amis, mit allem, was so ging, war das, ist meine Stadt. Ich mag, das muss ich noch mal dazu sagen, so Städte natürlich wie Berlin oder Hamburg, finde ich mega, finde ich aber auch fast zu groß. Also ich liebe in Frankfurt dieses, du fährst mit dem Rad irgendwo hin und du triffst auf jeden Fall irgendjemanden. Überall in Frankfurt triffst du auf irgendjemanden, den man kennt. Und das ist für mich, das liebe ich echt. Ja.
Apropos mit dem Rad, ich muss es ganz kurz noch anbringen. Aber wir müssen
die Kneipe in Seckbach.
Nein. Wir müssen dann zu der Jukebox von Sigi kommen. Und ich habe ich werde diese Überleitung super hinbekommen, dank deiner Worte gerade, was Frankfurt und so betrifft. Aber das hebe ich mir kurz auf. Und zwar, weil du gesagt hast, du fährst nach Frankfurt mit dem Rad irgendwo hin. Und was ich witzig fand, Tobi kann mir vielleicht gleich helfen, weil er hat mir das erzählt. Ich versuche es trotzdem nochmal wiederzugeben, wie du es mir erzählt hast. Und zwar hatten wir einen kleinen Ausritt, sage ich es mal, weil wir mit dem Patrick Wiegand, der auch schon bei uns hier im Podcast saß, der ist so ein alter BMX-Enthusiast. Und ich habe auch ein BMX-Rad. Und der hat mir irgendwann erzählt, dass es ab und zu, ich glaube, alle zwei Jahre gibt es ein Treffen, wo wirklich viele alte Männer ihre alten Fahrräder aus der Garage holen oder aus dem Keller holen und sich treffen, um mit ihren alten oder manchmal auch neuen BMX-Rädern spazieren zu fahren. Und ich habe ihm damals gesagt, ich will da unbedingt dabei sein. Also ich sag mir Bescheid, wenn das ist und wann das ist. Und habe Tobi halt mit eingeladen. Der wurde auch relativ schnell verhaftet als Fotograf dort, weil zwei Fotografen, die eigentlich dort hätten sein sollen, nicht da waren. Und ich habe ihm gesagt, ey, bring einfach mal deine Kamera mit als Spaß für uns. Ne? Aber er, weil, du bist der Fotograf, alles klar, los geht's.
Tourfotograf, direkt 70, 80 Männer und Frauen auf
BMX-Rädern. Ich habe euch gesehen.
Ja, pass auf, genau, darauf wollte ich kommen. Und mein Problem an dem Tag war, und das muss ich kurz so erzählen, also ich habe Tobi mit ins Boot geholt. Wiegand hat gemeint, er leiht ihm mein Fahrrad, weil er kein eigenes BMX-Rad hat. Und dann war relativ klar, dass wir uns zu dritt dort treffen. Und der Treffpunkt war, glaube ich, was war es, 10 Uhr, 11 Uhr? Nee, ja. 10 Uhr, glaube ich. Und wir kamen an und ich rolle auf diesen Parkplatz und sag noch zum Wiegand, ey, ich habe irgendwie ein Problem, mein Fahrrad fühlt sich immer an, als hätte es einen Achter. Und in dem Moment tut es einen Schlag und mein Reifen platzt einfach.
Okay,
so, und ich muss für die nicht BMX-affinen Menschen sagen, dass ich ein BMX-Rad habe, das einen 29 Zoll Reifen hat. Und die meisten kleinen, normalen sind 20 Zoll. Und diese etwas älteren Bikes haben 26 Zoll. Das heißt, es war niemand vor Ort, der einen Ersatzteil für mich hatte. So, also bin ich irgendwie, um die Ecke gab es zum Glück so einen Mountainbike-Laden, der mir dann mein Rad flicken konnte, also mir, beziehungsweise mein Rad repariert hat. Und dann bin ich zurück und dann sind wir losgefahren. Überschattet war es bei mir so ein bisschen, dass ich abends eine Hochzeit hatte, auf der ich arbeiten musste als DJ und mich nicht so ganz entspannen konnte bei diesem Ausritt, so, weil ich nicht wusste, wo fahren wir lang, wie lang sind wir unterwegs und ich wusste halt, ich muss zu meinem Auto zurück. Und das Schöne war, dass ich, als ich mich von der Gruppe getrennt hatte, der Tobi so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten hat in Form von Fotos oder Sprachnachrichten von wegen, wir sind jetzt da oder wir sind jetzt hier. Und dann hat er mir erzählt, dass er dich dann an der
EZB
im Skatepark
Ich würde das jetzt gerne noch mal kurz übernehmen, weil für mich war das ein krasser Flash, weil wir haben das ja vorhin schon angedeutet. Wir kannten uns ja überhaupt nicht. Bis heute eigentlich. Wir haben dann mal telefoniert. Was machen wir hier? Und hast du Bock? Und so weiter. Und ich hatte ja auch gesehen, dass du ab und zu da Buhl spielst und so weiter an der EZB. Und ein Stopp auf dieser Tour war die EZB, weil die Jungs wollten halt auch nochmal in die Bowl und da waren halt welche dabei, die auch krasse Sprünge gemacht haben und so weiter. Auf jeden Fall war das der Weg. Und da bin ich da am Main lang gefahren mit den anderen und es hat sich so ein bisschen zerstreut gehabt. Und dann habe ich aber so intuitiv irgendwie auch nach dir Ausschau gehalten, weil ich halt das immer im Insta gesehen habe, so okay.
Der ist immer hier.
Der spielt hier immer Bowl und so weiter. Nee. Und der Witz war wirklich, dass du gerade an dem Tag auch noch so ein krasses Turnier, glaube ich, hattest, was ich dann später dann noch weiterverfolgt habe im Internet. Aber und dann habe ich dich da gesehen und da haben wir uns wirklich das erste Mal im echten Leben gesehen. Und es war, also ich bin auf ihn zugefahren mit dem Fahrrad, ich weiß gar nicht, was du da gedacht hast. Er hat mich aber direkt angelächelt, ich habe meine Faust hingehalten und habe gesagt, hi, ich bin der Tobi. Und er hat sich kaputt gelacht und hat gesagt, nee, das gibt's nicht jetzt. So, und dann haben wir uns so kurz unterhalten und das war schon mal ein sehr sympathischer erster Einstieg für das Gespräch heute Abend. Und das war eigentlich die kurze Geschichte nochmal zu sagen, das ist nicht nur im Internet so, sondern du bist wirklich da unterwegs und machst deine Dinger und
die Leute fragen mich, wo ich die Zeit hernehme. Ich arbeite ja eigentlich auch noch ziemlich lang. Aber keine Ahnung. Ich liebe, also Buhl tatsächlich ist so auch was für uns Ältere jetzt geworden und unser Freundeskreis ist da sehr aktiv, auch insgesamt. Also es sind alles Leute, die ja übrigens alle nicht aus Frankfurt kommen, also
du bist der einzige viele Frankfurter. Pfälzer.
Ich bin der einzige Frankfurter. Nee, es gibt noch die Nina und dann Nina kennt Moses auch sehr gut. Also Grüße Nina. Und wir sind, glaube ich, also genau, die anderen kommen alle aus der Pfalz und haben halt hier dann ihre Jobs gehabt und so weiter. Und die Kinder sind alle groß geworden zusammen in Sachsenhausen, aber jetzt in so einem Alter, wo die einfach dann doch, also wo wir einfach wieder merken, jetzt haben wir Zeit für uns und wir haben alle Bock irgendwie draußen zu sein. Und dann war, der eine ist Berliner, hat in Berlin Buhl gespielt und hat mal vor 3 Jahren einfach gesagt, komm hier, lass uns mal buhlen. Und jetzt haben wir uns Profikugeln gekauft, weil nur mit Profikugeln kann man an Turnieren teilnehmen. Also man, genau. Und haben jetzt auch in Bornheim schon oft an Turnieren teilgenommen und haben das jetzt als unseren Spot so ein bisschen rausgeguckt. Ja. Genau.
Ja, aber ganz kurz noch, was hast denn du gedacht, als dieser Typ mit dem BMX auf dich zuhört?
Erstmal fand ich es total, also soll ich dir ganz ehrlich,
ja, auf jeden Fall.
Ich kenne so viele Leute vom Sehen, dass ich manchmal nicht genau einschätzen ja, okay. kann, ob ich den jetzt schon mal früher traf oder nicht und ob ich den kenne. Also bist du erstmal immer höflich. Also, höflich sollte man sowieso immer erstmal sein, aber ich dachte so, okay, und dann wird ja hoffentlich der andere mir etwas, das ist ja immer das Geile, dass du sozusagen probierst doch zu finden, bist du nicht. Und dann hast du mir ja schon geholfen. Du hast mir ja alles abgenommen. Also du warst ja sozusagen...
Du hast, ja, aber du wusstest sofort, nicht, bevor es, aber als ich gesagt habe, ich bin der Tobi,
dann wusste ich sofort Bescheid.
Weil wir hatten, glaube ich, einen Tag vorher noch
geschrieben. Genau, dann und wusste so ich Bescheid.
Also ist auch der Tobi. Der ist einfach,
ich gehe immer auf die Leute zu, ich bin immer offen, freundlich und positiv freundlich, eingestellt.
Positiv, alles
ja, nicht, oder was? Nee, nee, nee.
Echt? Nee, komm.
Ich bin so ein richtig okay. zurückgezogener Grummel. Nee, aber... Nee,
nein,
aber bei dir aber hatte ich da gar keine Berührungsängste. Wirklich nicht.
Ey, der also schreibt mir, das war das Schönste, er schreibt einfach, ich habe gerade einen Hoffi getroffen. Ja, also ich war auf der Hochzeit so.
Und das ist witzig.
Und das ich habe gerade einen Hoffi getroffen. Ich so, okay, geil. So, aber ich habe gespürt in dieser Nachricht, wie er sich gefreut hat.
Ja.
Ernsthaft? Ah, Tobi, du bist.
Nee, echt? Also ja. Nochmal ganz kurz, wie was ich am Anfang in meiner Schwärmerei da schon gesagt habe. Ich feiere das, was du machst, und ich habe mich total gefreut, dass das halt auch wirklich so ist, wenn man vor dir steht.
Deswegen sage ich ja gerade so, das ist so der du Punkt. Hast ihn da getroffen,
aber
wo du ihn vermutet hast. Ja. So.
Das ist erstmal wieder, keine Ahnung, ich laufe rot an, ihr seht's.
Ja.
Nee, ich wollte nochmal was auch. Grundsätzlich zu so einer positiven Art, die ich, keine Ahnung, ich musste mir das, glaube ich, gar nicht aneignen, aber zum Beispiel bei uns in der Praxis ist es so, dass wir immer wieder hören, dass diese Praxis, in der wir schwer erkrankte Patienten behandeln, so ist, dass die Energie von allen sehr positiv ist. Also die Leute kommen zu uns und sagen nicht, ey, wir freuen uns über eure Behandlung, sondern wir freuen uns, dass ihr so tolle Menschen oder dass ihr einfach eine Energie hier alle gebt, ja. die sozusagen uns nicht krank erscheinen lasst oder sozusagen ein normales, wir sind nicht die behinderten Menschen für euch, wir sind die ganz normalen Menschen für euch. Und ich habe Glück mit meinen Kollegen, mit meiner Frau, mit meiner ganzen Umgebung. Das muss man, ich weiß nicht, ob man das Glück sich erarbeiten kann, ob sich das findet zufällig, aber das ist was, oder man soll es vielleicht suchen und finden, das ist ja auch sowas. Vielleicht sollte man auch gucken, ist, keine Ahnung, der Partner, die Partnerin das Richtige für mich, ist mein Freund der Richtige für mich, und wenn das nicht so ist, sollte man das erkennen und sich vielleicht früher trennen. Das sind so Fragen, die ich mir viel gestellt habe. Oder ist es einfach nur Zufall? Aber keine Ahnung, aber ich wollte noch mal sagen, ich finde, grundsätzlich geben wir Energie, und ich glaube auch, wenn du dich nicht gut fühlst und wir vielleicht in der Kneipe nebeneinander gesessen haben und ein Gespräch gehabt haben, also man kann ja trotzdem Transport stattfinden
lassen. Ja, also da habe ich auch noch eine Kurzgeschichte, weil wir über Zivi gesprochen hatten. Ich hatte das, wie du sagst, ich habe mobiler sozialer Hilfsdienst gemacht. Ne? Ich bin zu den älteren Herrschaften nach Hause gefahren, habe denen beim Einkaufen geholfen oder beim Saubermachen oder was auch immer. Und da muss ich auch das sagen, diese Energie, die ich, und wahrscheinlich schmunzelt jeder, der mich wirklich kennt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu jemandem nach Hause gegangen bin, für den ich einmal die Woche oder mit dem ich zusammen einmal die Woche einkaufen gegangen bin, egal wie mies ich drauf war, wenn ich da geklingelt habe, Da hatte ich ein Lächeln im Gesicht und bin reingegangen und habe gedacht, okay, ich bin derjenige, den die einmal in der Woche sehen. Vielleicht der einzige Mensch, den sie die ganze Woche sehen. Da kann ich jetzt nicht mit meiner miesen Laune auch noch da reinkommen. Und dann war man auch selber besser drauf. Und dann habe ich halt für die Stunde, wo ich einkaufen war, mit dem den versucht, eine gute Zeit zu machen. So, ne? Also ich glaube, das funktioniert bei mir auch schon. Aber so grundsätzlich bin ich doch eher
der... Ich wollte gerade sagen, das kommt mir nicht so
ja, bekannt vor. Ja, wir haben es halt jetzt... Okay. Wir haben's halt jetzt
nichts an dir.
Nein, aber... Nee, aber also dieses ich keine Ahnung, melancholische oder schwermütige ist halt mir jetzt tatsächlich in der Corona-Zeit halt öfter begegnet. Und das muss man halt auch wahrnehmen. Und dass man vielleicht selber jetzt eigentlich ganz gut drauf ist und der andere vielleicht nicht, das ist auch wieder eine Art und Weise der Wahrnehmung, des Respektes, des, keine Ahnung, wie man das nennt, gibt es ja ein Wort für, also keine Ahnung, Empathie, ja. Genau, Empathie. Und das muss man auch wertschätzen und handeln können. Und das ist, macht mich ein bisschen traurig, dass die Umgebung gerade so eher traurig ist und wir da auch ein paar Erlebnisse hatten im Freundes-, Bekannten- und so weiter Kreis. Aber da haben wir auch, glaube ich, dann ist ja immer die Frage, wie man dem begegnet. Also versuchst du das dann irgendwie... Ja, ich weiß gar nicht, ob man das therapeutisch begegnet oder einfach dann trotzdem zu sagen, hey, komm, wir gehen aber trotzdem raus. Geh nochmal zum Kiosk und trinken Bier oder spielen Buhl. Komm raus, spiel Buhl, mach irgendwas. Und ich habe gemerkt, das ist so meine, ich weiß nicht, ob das grundsätzlich so ist, aber meine Einstellung ist so, das war auf jeden Fall was die mal rausgeholt hat. Und wenn es nur 5 Minuten ist und diese 5 Minuten holt jemand aus irgendeiner traurigen Phase raus, dann ist das... Okay, dann ist es, das merken wir halt auch in der Praxis mit Patienten und so weiter viel. Aber keine Ahnung, also das ist, ich bin so, wie ich bin und kann das einfach nicht, ist halt, wie es ist, habe ich tätowiert, ist halt, wie es ist, was soll ich da machen? Das
finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ich mache jetzt mal so eine Markus-Lanz-Überleitung und zwar...
Die Redezeit ist...
Genau, die Redezeit ist begrenzt hier in Siegisbach. Nein, aber ich...
Du machst dir keine Freunde jetzt hier.
Warum?
Ja, wenn du es beschneiden willst...
Mach ich will niemanden beschneiden. Nein, aber ich wollte sagen...
ich bin beschnitten, soll ich sagen.
Und das, nein, das soll ich nicht sagen. Nein. Aber da komme ich zu meiner Überleitung. Und zwar hast du ja über Frankfurt gesprochen und Tobi hat dich gefragt. Und du fühlst dich als Frankfurter. Und an der Stelle, wir haben in Sigis Bar eine Jukebox, die wir, warum guckst du so kritisch, Tobi?
Ich sehe die Überleitung noch nicht.
Die kommt jetzt, pass auf, die kommt.
Jetzt bin ich auch gespannt.
Ja, pass auf. So, wir haben eine Jukebox in Sigis Bar, die in Form einer Spotify-Playlist öffentlich gemacht wird. Und jeder Gast hat die Chance, sich Songs zu wünschen, die dann auf diese Playlist gepackt werden. Und jetzt kommt meine Überleitung. Weil du vorhin so schön über Frankfurt gesprochen hast und wie du Frankfurt empfindest und dich hier fühlst oder dass du dich mittlerweile sogar so zu Hause fühlst, dass du eigentlich sogar dein, ich sag es mal einfach mal, altes Zuhause so ein bisschen vergessen hast oder ja, oder dich manchmal gar nicht daran erinnerst, wie es war, würde ich an der Stelle gerne, und jetzt kommt die glorreiche Überleitung, einen Song draufpacken. Da guckt der Tobi ganz gespannt. Und zwar würde ich gerne von Moses Pelham Nichts ist so schön wie du draufpacken. Von seinem aktuellen Album. Weil das für mich eine vor kurzem entstandene neue Frankfurt-Hymne ist. Weil der auch dort genau Sachen anspricht, die... also ich als in dieser Stadt Geborener extrem empfinde und... glaube ich auch andere das verstehen, die auch wie du, der vielleicht nicht hier geboren ist, aber der
ich bin Frankfurter alles, geworden.
Das was du,
also man
genau,
wird ja
das,
irgendwann
was du gesagt
immer
hast, Freund.
Diese ganzen Veränderung ist ja sozusagen alltäglich.
Genau, die ganzen Sachen, die du gesagt hast, finde ich, war für mich so ein Moment, um diese Überleitung hier zu schaffen. Das ist mein Song, den ich heute Abend draufpacken möchte.
Und darf ich noch kurz was sagen?
Natürlich darfst du das.
Das wurde mir letzte Woche empfohlen von Mario, Nina und verschiedenen. Ich habe es gegoogelt, der Song, und ich habe ihn nicht gefunden.
Was?
Ich kenne den nicht. Na, ich möchte ihn jetzt unbedingt hören.
Den hören wir gleich zusammen, wenn hier die Rollen runtergehen. Aber der Song heißt Nichts ist so schön wie du. Tatsächlich featuring Namika. Ja. von Moses Pelham und ja, sehr schöner Song.
Sehr geil, freue ich mich.
Ode
an Moses,
Frankfurt,
Grüße.
Okay? Ja. Ja, eine Ode an Frankfurt. So. Das ist mein Song für heute. Ich habe nur einen, den wollte ich draufpacken. Ich könnte jede Woche 15 Songs drauf, aber nee, ich will den Rahmen nicht sprengen.
So, ich kann meinen auch draufpacken und du hast Auswahl, wie viel du möchtest. Du kannst aber gerne nochmal nachdenken, weil jetzt bist du gefordert, Songs draufzupacken.
Song.
Ich würde einen
Song draufpacken.
Oder mehrere. Also ich würde ganz kurz meinen nochmal, dann kannst du mir nicht nur erzählen. Weil ich habe heute auch nur einen und der passt irgendwie, wie soll ich sagen, zu dieser positiven Energie und guter Laune. Das ist nämlich, den habe ich mir tatsächlich sogar...
Eye of the Tiger.
habe ich mir tatsächlich aufgehoben für die heutige Folge, weil ich mir schon gedacht habe, dass es hier so mit positiver Energie abgeht. Und das ist ein Song, als wir im Urlaub waren auf Kreta und der komischerweise immer im Radio kam, wenn wir vom Strand kamen oder so und die Sonne gerade unterging und der für mich, wenn ich ihn jetzt hier im doch manchmal schon wieder grauen Frankfurt mir anhöre, ich jedes Mal Gänsehaut bekomme und mein Herz wirklich da dran hängt, obwohl ich nicht mal wirklich verstehe, was die singen, weil er auf Griechisch ist, aber diesen Song möchte ich draufpacken und der heißt, oder der ist von Stavento und Ivy Adamou und heißt Giacena. Genau, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber dieser Song gibt jedes Mal Gänsehaut für mich und hat dieses Urlaubsfeeling und dieses...
Okay, jetzt wird die Playlist richtig Multikulti langsam.
Langsam, hast du die mal angehört, wie die ist? Ja. Hast lange nicht mehr reingehört, ne? Nee, aber dieser Song ist wirklich für mich jedes Mal Gänsehaut und es versetzt mich wirklich emotional in eine andere Welt. Den möchte ich heute draufhalten, im positiven Sinne. Und jetzt bist du dran.
Nee, ganz kurz, Tobi, warum hast du mir gerade Mittelfinger gezeigt? Hinter der Kamera. Ich habe über den Song. Warum?
Über meine Songauswahl. Eye of the Tiger und hahaha und hier und da.
Okay.
Alles so. Gut, hör dir den Song an. Vielleicht fühlst du es ja auch.
Ich habe ihn gehört, als du letztes Mal von der Wurstbude weggefahren bist, ganz laut.
Genau, zum Beispiel.
Hast du ihn angemacht.
So, Hoffi.
Dann möchte ich mir den Song aussuchen von meinen Freunden und ja, Parcours-Freund und seinen Studentenfreunden, die ich alle sehr schätze, die sehr viel für die jetzt sehr jüngere Hip-Hop-Kultur, wenig bekannte Hip-Hop-Kultur gemacht haben in Frankfurt, versucht haben, ein bisschen intellektuelleren Touch in die Hip-Hop-Schiene zu nehmen, und zwar von FFG, FF Gang.
Ist der auf Spotify?
Das hoffe ich.
Das wäre wichtig.
Muss ich das jetzt gucken?
Das gucken wir
doch
gleich.
Die sind auf Spotify. Also,
dann ist alles super.
Ich spiele in dem Video auch mit.
Ach so, okay.
Meine Tochter tanzt in dem Video.
Dann verlinken wir das sowieso auch.
Genau,
auf
da ist auch. Und meine Tochter tanzt bei Mazalee und die sind auch in diesem Hip-Hop.
Nee, wir können auf jeden Fall. Die Videos können wir.
Also, die müssen auch
Show Notes.
Die sind auf Spotify.
In den Show Notes natürlich.
Packen wir es in die Jukebox und auch auf jeden Fall. In die Shownotes.
In die Shownotes, ja. Wenn es auf Spotify ist, dann natürlich kommt es drauf.
Sind auf Spotify, garantiert.
Super, dann ist alles gut. Hoffi, magst du noch irgendwas
sagen? Ist halt, wie es ist.
Bin ich gut. Das ist ein super Statement zum Ende. Ey, will, ja. Ist halt, wie es ist.
Und die Eintracht soll mal 3 Punkte machen, endlich, Alter. Das kotzt mich an. Ja. Jetzt habe ich meine 5 Minuten.
Schon wieder, hast du, wer fährt wieder vorhin zusammen?
Jetzt habe ich meine 5 Minuten.
Ich kann jetzt nicht nochmal das Intro einspielen.
Also
nee. Wir hatten die schon zusammen, Freund. Tobi.
Dann meine letzten Worte.
Ja.
Wie immer.
Ja.
Jetzt mache ich mal eine Überleitung. Es ist halt, wie es ist. Das ist eine Überleitung. Nämlich direkt on point.
Wow.
So. Nee, ich möchte diese positive Energie aus dem ganzen Gespräch mit rausziehen und das, was du eigentlich schon mit auf den Weg gegeben hast. Was mir persönlich, das muss ich ja auch immer mir eingestehen, immer auch sehr schwer oder es mir sehr schwer mache, immer auch vieles mal positiver zu sehen oder das Positive aus den Dingen rauszuziehen, weil ich doch manchmal so ein Grübler und Schwarzseher bin. Aber ich glaube, es ist wichtig im Leben, auch wenn es nur kurze Momente sind, halt wirklich sie positiv zu besetzen. Und das Leben, wie du schon gesagt hast, ist kurz und man muss es jetzt leben und sich die Augenblicke selber schaffen, um das vielleicht auch an die Kinder weiterzugeben. Das nehme ich mir wirklich auch mit, weil das sehe ich als sehr wichtig an, aber auch für sich selber dieses positive Lebensgefühl zu haben, auch dieses, ich habe was gemacht oder ich habe einen schönen Tag gehabt, wirklich mit raus zu ziehen und das, was du vorhin schon angekündigt hast, was vielleicht in meine letzten Worte mit reinkommt. Leute, macht was, auch sportlich, traut euch was zu, auch wenn ihr denkt, ihr seid zu alt oder sowas. Nein, verkümmert nicht in eurem Loch. Das richte ich jetzt auch hauptsächlich an mich.
Ich wollte gerade
nee,
sagen.
Aber unterbrecht mich nicht. Verkriecht euch nicht in eurem Loch, sondern geht raus, macht was, lebt euer Leben, genießt das Leben, weil es kann ganz schnell auch vorbei sein. Man kommt nicht mehr dazu, sich die Ziele zu erreichen oder die Träume zu verwirklichen, die man sich gesetzt hat, weil das Leben da nicht mitspielt. Deshalb, jetzt ist die Möglichkeit, macht es jetzt. Und geht raus und lebt eure Träume jetzt schon. Auch wenn es nur im Alltag ein kleiner Teil ist.
Das hast du schön gesagt. Und das letzte Hemd hat keine Taschen. Macht's gut, ciao.
Gutes TV, der Sigi hier nochmal, gell? Hier, was ich sagen wollte, ich habe mich noch mal mit dem Hoffi unterhalten, als ihr da schon weg wart. Der hat hier noch mal einen Kurzer getrunken. Hier, da habe ich mal was gezeigt, was mir auch gefallen hat. Da hat er mir mal gezeigt, wie man so hier bei mir über den Zapphahn und dann über den Trese springt und dann wieder Nunne. Und ich habe das auch mal versucht. Und ich habe mir die Wade gezerrt und habe mir das Knie angehauen. Also ich humpel jetzt mal arm. Ist auf jeden Fall kein Sport für mich, gell? Aber ich hoffe, es war ein schöner Abend. Ist auf jeden Fall ein sehr angenehm, netter Kerl. Und ja, bis bald, der Sigi.